glaube, der nimmt schon aus, oder?
Ja.
Also ein Prost, ja.
Prost. Prost.
Okay, willkommen beim Bierdacher Podcast Nummer 104.
Mit Johnny, Florian
und Horst und mit ohne Gregor. Und ja, wir sind vom kalten Ackerheim in die Zypresse geflüchtet. Es ist der 13.05.
Und
genau, wir legen los. Ja, mit freundlicher Unterstützung von Vukoni.com.
Genau. Und leider auch heute mit ohne guten Mikrofon, also die Audioqualität vielleicht etwas schlechter, aber das möge man entschuldigen, bitte.
Weil normal der Gregor das Mikro mitnimmt.
Ja. Ich glaube, unser Audiomaster nicht da.
Wer will eine rituelle Frage stellen?
Ich.
Bitte, Horst.
Habt ihr was erlebt oder zu berichten?
Ja.
Ja, okay, Florian. Oder Johnny, du? Oder?
Ich schweige.
Du schweigst, okay.
Ich habe mehrere Sachen, wir können uns abwechseln.
Ja.
Hey, jetzt ist er dunkel geworden, nimmt er immer noch was?
Ich hoffe, das werden wir nachher sehen.
Aber das fliegt, also er steht, das Fingehörer jetzt nicht.
Das wird nichts mehr.
Aber ja, da ist ein rotes Punkt, wird schon passen.
Okay.
Also sprich, Florian, sprich zu uns.
Ja, mit was soll ich denn anfangen? Ich habe was über meinen Vortrag auf den Linux-Wochen.
Bitte,
ja. Wo ich letzte Woche zu spät gekommen bin, habt ihr schon aufgehört.
Aber wir haben erwähnt, glaube ich, dass du einen gemacht hast.
Ja, ich habe schon nachgehört, ihr habt es mich erwähnt.
Mhm.
Es wird ihn auch geben als Video. Ich
wurde ihn aufgezeichnet.
Er wurde aufgezeichnet. Ich habe schon nachgefragt, dass ich die Aufzeichnung selber kriege mal.
Mhm.
Leider noch nicht. Also ich hätte am Donnerstag die Chance gehabt, wenn ich das direkt kriege. Aber nein, hatte ich leider kein Notebook dabei. Ja, also ich habe was als Vortragsthema gehabt, Raspberry Pi. Habe ich, glaube ich, eh schon erwähnt. Über die Anwendung, Fallstricke, was man alles überhaupt damit machen kann, wo man aufpassen muss. War recht voll, muss ich sagen. Das hat mich echt verwundert. Weil ich habe mir gedacht, ja, Linux-Woche gehen, ja, werden aber Leute da sein. Im Endeffekt, du hast ja abgeschätzt, wie viel das
ist. Circa 100 Leute von dem Saal.
Ja,
nicht ganz vielleicht.
Der Saal war fast voll. War verblüfft.
Wo war das diesmal?
Also das war wie letztes Jahr im FH-Technikum, im 2. Bezirk am Hochstadtplatz.
Andere Hörsäle diesmal, also im anderen Gebäude.
Wir haben ein neues Gebäude,
Neues. Das war irgendwie praktischer als letztes Jahr, weil die Stände gleich bei den Hörsälen waren, aber trotzdem nicht so viele Leute bei den Ständen.
Mhm.
Ja, also im Grunde brauche ich ja nicht so viel darüber sagen, wenn ich die Videoaufzeichnung mal kriege.
Dann wirst du ihn...
Dann werde ich das irgendwo verlinken.
Okay.
Kann man sich's anschauen. Es war halt eher sehr spontan, der Vortrag, und improvisiert. Dafür ging es perfekt mit der Zeit aus. Es hat mich verwundert, dass ich eine Dreiviertelstunde geschafft habe, ohne Vorbereitung.
Sind noch Leute zu dir gekommen, Fragen stellen? Oder?
Ja, einige. Also.
Du darfst nicht sagen, dass du nicht vorbereitet warst. Das hast du alles perfekt.
Naja,
das ist eine Ausrede. Die S-Bahn waren extra, ne? Damit
genau.
Besser aufpassen.
Ja.
So lachen.
Ja, und ich war auch nicht ausgeschlafen, aber... Was kann ich noch für Ausreden verwenden?
Ich dachte, du hast mal einen super Vortrag gehört und dann.
Nein, ich glaube, das Thema hat einfach sehr viele der anwesenden Leute interessiert, die wollten einen Raspberry Pi oder haben einen gehabt und wollten jetzt wissen, was man damit machen
kann. Es sind schon einige vorgekommen. Haben sich auch interessiert, weil ich kurz erwähnt habe, das OSD, welche einen Sensor mit hatte zum Ausprobieren.
Ah, OS Domotics D.
Genau, den habe ich mir noch vom Harald ausgepackt für den Raspberry Pi Barcamp. Habe ich davon schon erzählt, oder?
Nicht wirklich viel, oder?
Achso, es war auch nicht viel dort, aber ich habe halt ausprobiert, ob ich dieses Lincoln X am Raspberry Pi zum Laufen kriege, einen Sensor, und das dann halt das Webfrontend am Raspberry direkt laufen lassen kann.
Cool.
Also einer dieser Open-Hardware-Sensoren auf dem Raspberry und
genau, den über IPv6, über 6LoWPAN angesteuert. Noch über den dezidierten Edge-Server, aber jetzt kommen die USB 6LoWPAN-Sticks bald in Massenproduktion, kann man nicht sagen, in Kleinserie. Dann kann man das einfach am Raspberry anstecken, es sollte funktionieren. Da gibt es sehr viele Leute auch, die das genau sowas interessieren würde.
Das heißt, dann ist der Raspberry mein Edge-Router.
Genau, unter Webserver.
Unter Webserver.
Macht alles.
Das heißt, der Edge-Router heißt, dass ich von meinem normalen LAN in dieses 6LoWPAN Rekan, ja. Also in dieses Mesh-Netzwerk, in dem die Sensoren drinnen funken.
Genau.
Also ja, als Router fungiert.
Cool. Man braucht eben keinen von den teuren Edge-Routern mehr, sondern einfach nur so ein Raspberry, wo man auch andere Sachen machen könnte.
Weil OS Domotics hat ja auch einen eigenen Edge-Router bisher schon selber gebaut
und gemacht. Den gab es jetzt schon längere Zeit, aber der wird wahrscheinlich durch den Stick verschwinden, nachdem der Stick auch deutlich günstiger ist.
Cool, weil ich habe damals ja eh noch nicht gekauft, die billigere Variante ohne diesen, also ohne Sixlerplan, nur mit diesen Funksteckdosen damals bekommen vom Harald. Mhm. Aber das zu wissen, werde ich gleich auf den Stick umsteigen.
Ja, und er kommt jetzt hoffentlich bald. Und
du hast dann quasi auch dort vorgeführt, unter anderem als eine Anwendungsmöglichkeit,
ich habe einen Raspberry hergezeigt, einen Screenshot, ich habe es nicht vorgeführt, ich habe versucht, das Media Center vorzuführen, was dann so nicht funktioniert hat natürlich. Das war ja klar. Erst da wollte ich irgendwie anschließen, schon vorher, dass das Raspberry hochfährt, HDMI dran und so. Nur wenn der HDMI-Anschluss erst beim Hochfahren, das Ding fährt nur hoch, wenn HDMI schon dran ist, sonst gibt es keinen Handshake, weil HDMI, Handshake, Swan und muss die richtige Reihenfolge sein, alles mögliche, das funktioniert dann nie. Das ist moderne Zeug.
Das habe ich ja ganz genau gewusst.
Ich mich jetzt auch gewundert, ich habe geglaubt, es geht einfach so nicht. Und dann habe wieder weil ich noch ein XPN drauf hatte, was ich irgendwie nicht empfehlen kann, mit der Funktastatur. Kommt es häufiger vor, dass die nicht erkannt wird beim Starten. Wir müssen wieder neu starten, dann wird sie irgendwann vielleicht erkannt.
Also XPN ist dieses Mediencenter-Distribution.
Genau, das eins von den drei größeren.
Okay.
Und ich werde wieder schauen, ob ich wieder OpenELEC verwende.
Das ist auch eine dieser Trends.
Genau, das soll schneller sein auch als SPMC, habe ich gehört, weil SPMC wäre die dritte. Und sehr abgespecktes System. Ich habe es halt irgendwie wieder runtergehaut, weil es war halt kein echtes System drunter, es war halt XBMC und sonst quasi nichts. Mhm. Man konnte selbst nichts mehr da im Hintergrund installieren.
Also man hat dann wirklich nur, kann es nicht dazu, dass sich dann andere Dinge drauf laufen lassen, weil...
Genau, man hat dezidiert das Gerät nachher nur für Media Center. Und wenn es nicht läuft, kann man nicht währenddessen Transmission laufen lassen. Also.
Ja, weil der läuft ja doch den ganzen Tag, da kann man ja andere Dinge drauf tun.
Eben, weil die paar Watt.
Ja. Könnte man ja Bitcoin meinen lassen.
Ne? Naja, ich glaube, das ist auf so einem kleinen Gerät nicht wirklich... Obwohl, es geht mit... Bitcoin Mining ist ja mittlerweile verlagert sich ja sehr auf spezialisierte Hardware, dass Menschen
da eigene. Butterfly-Rechner,
ne? Butterfly ist ein Hersteller, der hat es noch nicht geliefert, aber es geht im Großen und Ganzen darum, dass man eigene Chips designt, die wirklich nur das können. Das halt sehr effizient und viel höhere, also die machen nur diesen einen Algorithmus in Hardware gegossen. Und das, da können halt dann nicht mehr mithalten und das ist eher gute Entwicklung, weil es ist auch energieeffizient, was man dann Rechenleistung pro Watt rausbekommt. Aber ich möchte Ihnen so weit vorgreifen, aber zum Raspberry, es gibt nämlich jetzt so USB-ASIC-Devices, also die so eine dezidierte Hardware, die man als wie ein USB-Stick in USB-Stick-Größe, und da habe ich mitbekommen, dass bei Bitcoin Austria beim Verein, die machen jetzt so eine Sammelbestellung und die wollen sich dann Raspberry Mining Rigs bauen.
Ja, bei Raspberry musst du halt aufpassen, wenn du brauchst du wieder einen Power-Tab.
Das ist nur, der USB-Stick kann nur diesen einen Algorithmus, aber der braucht ein Host-System.
Ach so.
Ein System, das ihm die Arbeit gibt, die Arbeit, die er sich entgegennimmt. Und dann
also für auf die Festplatte speichern oder so?
Aber zumindest halt dann
kommunizieren
mit dem Netzwerk.
Dafür brauchst du einen Raspberry.
Da brauchst du einen Host, ja. Also
das erinnert mich an den mathematischen Co-Prozessor von Intel,
ja,
das du in den 286ern
erlebt hast. Es ist im weitesten Sinn ist ja etwas, du steckst was dazu und das macht dann nur spezielle Berechnungen, die du auslagerst, das millionenfach schneller macht als die CPU. Und das
ist eigentlich im Grunde wie eine GPU oder eine Grafikkarte oder eine FPU, spezialisierte Teile.
Aber ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen, was...
Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen.
Aber
also von dem Thema
zu sagen. Also andere Anwendungsmöglichkeiten für den Raspberry, habt ihr so irgendwas vorgestellt oder gibt es irgendwie coole Projekte?
Robotik war dabei. Also es gab welche, die haben sich selbst irgendwie so einen Mini-Raupenroboter gebaut und einen Raspberry drauf zum Steuern. Was aber einfacher ist für Laien auch, theoretisch sprachmachbar, ist ein Staubsaugroboter, so ein Romba kaufen einfach. Einen Infrarotsender vorne drauf, weil die kann man über Fernsteuerung auch mit Pfeiltasten steuern, wo sie hinfahren sollen. Eine Webcam drauf und das Ganze mit einem Raspberry und einem Wi-Fi-Stick. Und dann kann man theoretisch mit dem Ding auch schon umeinander fahren.
Ach so, dass der Raspberry...
Und der Raspberry fährt mit dem Staubsauger mit, oder?
Genau.
Und der schickt über Infrarote Kommandos an den Staubsauger?
Ja.
Ah, okay.
Also Infrarot-Kommandos dann brauchst du keine Kabel machen und nichts.
Ja, genau. Mhm. Und das ist auch schon im Lieb, gibt es die ganzen Kommando-Codes, also die ganzen Codes
die, für... die Logik, Intro. Wie er fährt und wo er anstoßt und was er macht beim Anstoßen, das muss dann trotzdem der Raspberry verarbeiten.
Oder musst du naja, das Problem ist, wo er anstößt, du solltest aufpassen, wo du hinfährst, da automatisiert fahren ist halt schwierig dann, weil das Raspberry ist zu hoch und der Romba selbst merkt halt, wo er anstößt, aber nicht, wenn oberhalb was ist.
So, irgendwo, das heißt,
ja, wenn er unter die Couch fährt, dann haut er halt die auch gerne mal ein Raspberry runter. Also so gut geht das dann nicht.
Und wie ist das, wenn ich jetzt, wenn man so ein, wenn man es nicht so macht mit Infrarot, sondern so andere, also direkt ansteuert in Raspberry, welche Möglichkeiten hat der Raspberry? Hat der da Ausgänge?
Und ja, GPIO
Pins.
Ja,
auch Pins, ne?
Ja,
okay, und das heißt,
und es gibt auch Arduinos speziell fürs Raspberry, die steckst du drauf, es gibt das Gerdboard und andere, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Okay. Die steckst du einfach drauf und hast du Ausgänge, ein Ausgänge, LEDs, und alle Motorensteuerung und alles
mögliche. Was ist jetzt nochmal der Sinn, wenn du ein Arduino auf den Raspberry steckst? Weil du den Raspberry besser programmieren kannst? Oder?
Nein.
Du hast dann mehr Möglichkeiten, oder?
Je nachdem.
Oder?
Nein, du hast durch den Arduino halt schon mehr Ausgänge, mehr spezielle Sachen und kannst Ausgänge, die du zum Beispiel nicht direkt so haben kannst.
Also ich kann mehr Hardware sozusagen ans Arduino anschließen als an den Raspberry.
Genau.
Verstehe das richtig?
Du kannst es als Erweiterungsboard einfach draufschreiben.
Okay, okay.
Und dann
aber der Arduino hat auch selber einen kleinen Prozessor da drinnen.
Ja, der hat einen Mikroprozessor. Der ist zum Steuern auch deutlich geeigneter. Das habe ich im Vortrag noch erwähnt, das Alternative. Die erste Alternative war einfach nur Arduino, weil Leute, die einfach nur Eingänge und Ausgänge zusammenschalten wollen, ähnliches Zeug, das ist in Arduino einfacher, energieeffizienter und billiger. Ja.
Also wenn ich jetzt nur einen selbstfahrenden Staubsauger haben will, wäre Arduino besser als Raspberry.
Je nachdem, wie viel er können soll. Wenn du noch mit Wi-Fi haben willst, mit Webcam drauf, mit allem möglichen, dann ist es einfacher, es ist doch besser, wenn du einen Raspberry nimmst, weil Webcam und so auf dem Arduino...
Ja. Verstehe. Schon.
Also ich habe mehr Flexibilität mit Raspberry sozusagen.
Genau, wenn du irgendwas rechenintensives oder irgendwas Aufwendiges machen willst, ja. Aber wenn du nur sagen willst, wenn dort irgendwo da ein Kontakt geschaltet wird, mach dort eine LED.
Dass er meine Katze erkennt und die dann mit der Wasser... Also der
das Raspberry ist auch schon sehr langsam für solche Sachen, je nachdem, wie genau du es haben willst.
Mhm.
Weil ich habe mich einmal mit OpenCV gespielt, mit Gesichtserkennung. Dass er überhaupt mein Gesicht erkennt und so weiter, war in Ordnung am Notebook. Mhm. Wenn, je nachdem, wie grob du es aufhörst, wie genau du machst, geht auch auf dem Raspberry alles sicher, aber halt deutlich langsamer.
Mhm.
Also ich glaube, die Geschwindigkeit ist jetzt nicht so, dass du wirklich ein Live-Tracking mit 20 Frames schaffst. Okay.
Aber du hast dort eine große Softwarebasis, du hast ja doch alles, du hast da vollwertiges Linux drauf und wenn du alles, was du für Linux kannst, kannst du drauf laufen lassen. Was halt beim Arduino nicht so einfach geht, also viel mehr eingeschränkt. Aber halt eben ist es trotzdem kein Supercomputer, also du musst jetzt haushalten mit den Ressourcen, nehme ich mal an. Und ich habe leider noch den ersten Raspberry mit 256 MB RAM, die neueren, die haben ja jetzt schon die 512 MB, oder?
Genau, beim B-Modell. Das A-Modell wird auch schon ausgeliefert, das hat nur 256, aber kostet $10 weniger.
Achso, okay. Mhm. Obwohl, wie gesagt, für mich momentan so hat es der RAM noch nicht gefehlt, aber ich habe noch nicht so wirklich den großen Anwendungsfall.
Kommt davon, was man macht, also für Mediacenter ist es praktisch, ein bisschen mehr RAM zu haben, weil die Grafikkarte auch noch was wegnimmt.
Ah ja, stimmt. Also einer ist bei mir nur VPN-Server und eigentlich so der Hausdienst, der brave Hausdämon. Der ist mein VPN-Endpunkt, also wenn ich mich von außen in die Wohnung verbinde und ein paar Cronjobs laufen, mit dem ich die Steckdosensteuerung anwerfe da. Und ja, so gut. Ich habe mir gedacht, wenn ich einen Linux-Server habe, den der dauernd läuft, dass ich halt zumindest einen da habe, aber momentan ist irgendwie dann noch eingeschlafen, weitere Projekte. Das ist noch nicht großartiges Neues.
Du könntest mit dem dann auch so eine Festplatte verwalten für deine komplette Wohngemeinschaft oder so. Das,
ja.
Dass ich dann von außen zugreifen kann
auf die Festplatte. Ich habe zwischen zwei Raspberries auch zur VPN-Strecke zu meinen Eltern zu Hause, da habe ich auch einen Raspberry hingestellt. Das ist eigentlich dort der einzige Anwendungsfall momentan. Mhm. Und dass ich zu Hause bei meinen Eltern einen Rechner habe, auf den ich einen Linux-Rechner habe, auf den ich von außen hin rein kann. Wenn mich meine Mutter anruft, das Internet geht nicht, ja, dann ich kann mich einloggen, kann schauen, na, ich bin jetzt bei dir zu Hause drin, es funktioniert also. Oder wie der Drucker geht nicht, dann kann ich schauen, ist der Netzwerkdrucker aktiv, also indem ich mich selber bei ihnen zu Hause einlogge und in der Wohnung, also in ihrem LAN bin. Aber sonst ist er momentan auch nur
Und du hast deine Eltern, wenn die jetzt surfen wollen oder so, dann surfen die am Raspberry?
Nein,
oder haben die wieder einen anderen
Rechner?
So ein
normales Notebook.
Okay.
Es ist nur für mich, dass ich...
Ja.
Für mich in der Wohnung ist es praktisch, wenn ich bei mir zu Hause etwas, also wenn ich unterwegs bin und von meiner Wohnung etwas brauche, von meiner Festplatte, von meinem Rechner, dann kann ich meinen großen, also meinen Desktop-Rechner aufwecken über WAC-LAN oder kann auf die, auf die Netzwerkplatte zugreifen.
Okay. Und
also ich habe von außen jederzeit die Möglichkeit, in der Wohnung schon was zu holen. Und was jedem, also das ist, finde ich,
das heißt, du könntest jetzt
auf deinem
Handy, was da liegt, wenn wir jetzt irgendeinen Film schauen wollen, den du zu Hause abgespeichert hast, könntest du dich jetzt übers Handy,
ja, übers Internet... Ja, ich habe keine illegalen Filme zu Hause.
Egal, nein. Die haben alle deren. Von deinem Staubsauger, ein Home-Video, ne? Und das könnten wir dann hier gucken. Und es würde in Wirklichkeit von deiner Festplatte kommen.
Wenn die Bandbreite gehen will, ja.
Ja. Ich mache da schnell einen Hotspot und dann geht das schon, ne?
Das wird gehen und...
Früher mein altes, ich habe noch mein altes Notebook dafür.
Aber
Verwendung, das braucht halt 10-mal so viel Watt.
Früher habe ich immer nur per SSH eingeloggt und Portverwaltung und so gemacht. Und das war schon vor Jahren, als ich so das SSH und Linux und so kennengelernt habe, war das so der erste coole Aha-Moment, was alles geht mit Portverwaltung. Also man von außen ändern kann.
Du kannst
das
Box
genau, das waren so diese Dinge, da war mit Gregor gemeinsam auf der Uni, das waren so die ersten tollen Aha-Momente, was alles geht mit SSH. Und da sind wir auch auf der Uni gesessen und haben bei mir zu Hause dann, damals noch im Studentenheim, aus der riesen LAN und von der Uni aus alles Mögliche von dort rausgeholt, rausgestreamt oder live. Also zu Zeiten, als das Internet noch langsam war und außer auf der Uni, dort war es schnell.
Ja.
Das war wirklich damals cool eigentlich. Und jetzt ist es schon selbstverständlich, dass man es von zu Hause, also von außen und besser als die Cloud, liegt in meiner privaten Wohnzimmer-Cloud.
Ist deine eigene Cloud.
Du kannst deinen eigenen VLAN auch verbinden.
Eigentlich so nicht wirklich.
Zwei Raspberries und hast einen VLAN über VPN.
Genau, ja. So. Du kannst eigentlich wirklich ganz. Also, das ist das Ziel, was ich auch für das Netzwerk mit meinen Eltern vorhatte. Aber es momentan sind es noch zwei getrennte Netze.
Gibt es dann, wenn es fertig ist?
Ja,
vielleicht, wenn OpenWRT mal fertig werden würde für das Raspberry, aber es ist halt noch nicht.
Florian, du hast doch ganz viele Themen geschrieben.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift.
Außer Johnny, bist du das dazwischen dingsen oder wie viele hast du?
Entschuldigung, wir müssen vom Sven eine Meldung vorlesen.
Echt? Ich hab's nicht.
Ich hab's, sie, warte mal, ich bin auch hoppala.
Sven hat uns extra aus Berlin eine Meldung geschickt. Wir vermuten aus Berlin, wer weiß, wo er
quasi in Echtzeit.
Okay, Sven Guckes schreibt: Es ist wieder Montag, 19.30 Uhr, Bindestrich, Prost, Rufzeichen, Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu. Gruß an die Crew, Bindestrich, und alle an alle Zuhörer. Rufzeichen. Danke, Sven, das ist wirklich sehr lieb.
Ich glaube, das war ein Smiley.
Ja, ja.
Das ist mein... Ach so.
Das ist für die Leute, die abschicken, dass sie es nachher sehen.
Nicht
mein Fehler.
Okay, ja. Na, wir haben schon Grüße aus dem Ausland. Also.
Ja, was soll ich denn sonst sagen? Ich habe da viele Sachen, was schnell geht. Ich habe angefangen, den aktuellen Chaos-Radio zu hören über Drosselcom.
Und ist das empfehlenswert zu hören?
Ich, also bis zu Drosselcom sind sie noch nicht gekommen.
Mhm.
Sie haben nur einmal kurz einen Newsbericht gemacht zum die E-Mail, weil da anscheinend auch wieder was war. Und die Linus
schon tot
dort.
Oder so, die E-Mail?
Nein, eben nicht.
Aha,
das ist haben wir gehofft. Aber wie absurd das ist und wie andere, also was er, also der Linus vom CCC war als Sachverständiger auch dort. Und wie er immer gefragt wird, mehrfach schon von einem Abgeordneten oder so, so Sachen wie: Ja, und was ist, wenn man jetzt irgendwie diese Sache auch in einem Urlaub in einem türkischen Internetcafé verwenden will und dort einmal schnell Behördengänge machen will. Wo man sich denkt, ja, klar, es ist immer sehr gut, also E-Banking und Behördengänge von einem Internetcafé zu machen. Sehr vertrauenswürdig.
Also sollte man kurz erklären, die E-Mail ist der Versuch zumindest, das ist ja noch nicht, oder korrigiert mich, das ist das staatliche E-Mail-System?
Es ist eben nicht einmal E-Mail, es ist inkompatibel. Es ist so eine neue Erfindung, die inkompatibel mit E-Mail ist, die kostenpflichtig ist, die als behördliches Dokument, Unterschrift gelten soll, aber überhaupt nicht, also komplett unsicher ist.
Es sollte denselben Wert haben wie ein schriftliches Dokument.
Genau.
Also wenn ich wenn ich an die Behörde etwas, eine Kündigung zum Beispiel, an einen Vertrag kündigen möchte, muss ich das schriftlich machen und eine E-Mail hat nicht denselben Stellenwert momentan rechtlich. Und dieses E-Mail soll diesen rechtlichen Wert, also diese rechtliche Stelle,
genau,
also diese rechtlichen Stellenwert haben.
Fax hatte ja einen höheren.
Genau, mit Fax kann man
ja, weiß nicht, kann man sehr viel machen noch, ja.
Ich finde es ja auch in Österreich, kannst du mit Fax kündigen oder ein Scan per E-Mail tut es bei manchen Leuten nicht.
Ja, also
viel höhere Auflösung, viel besser.
Man kann schnell mal seine Unterschrift einscannen dort und ja, von mir an mit Fax schicken lassen und es geht.
Und der Fax geht, ist, kann ich genauso leicht fälschen wie ein gescanntes Dokument.
Eben, das war auch der, ein Sachverständiger hat anscheinend gemeint, dass er zwar gewusst hat, dass das neue System komplett unsicher und alles ist, aber momentan akzeptieren sie Fax, also ja, eh schon wurscht. Dass das neue System auch nicht schlecht macht, schlimmer.
Der große Schwachpunkt, der kritisiert wird, ist ja der, dass diese, es ist ja verschlüsselt, zumindest steht es verschlüsselt drauf auf der Verpackung.
Es ist mehrfach verschlüsselt sogar.
Aber es ist keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also wenn du und ich miteinander kommunizieren und wir beide tauschen Schlüssel aus, also Ende-zu-Ende, dann kann jeder, der das Paket transportiert, nicht mitlesen. Weil bei der E-Mail ist es, glaube ich, so, dass ja einen zentralen, also
genau,
die Server können das
entschlüsseln. Eine verschlüsselte Verbindung, einfach so HTTPS zum Server, der macht das natürlich dann wieder auf, macht einen Virenscan, dass es sicher wird. Und dann signiert er für dich und verschlüsselt für dich. Also er verschlüsselt nicht nur für dich und kann reinschauen, sondern er signiert für dich. Das heißt, die Signatur, du machst selbst nie eine Signatur. Und trotzdem soll es dann als irgendwie echt, also irgendwie gleich gelten wie andere Dokumente.
Es ist auch die Begründung so, weil es für den Durchschnitts-User nicht verständlich genug wäre und man könnte sicher, also man müsste nur halt das ganze userfreundlich gestalten, aber so. Man
könnte Plugins anbieten für Thunderbird, Outlook und so einen ganzen Schmarrn.
Und diese ganze Rhetorik, die verwendet wird, es wird verschlüsselt, zum Server übertragen, auf dem Server wird es kurz entschlüsselt und für einen Virenscan, ich meine, es gibt kein kurz entschlüsselt. Ja. Entschlüsselt heißt entschlüsselt. Dann ist es dort, wenn dieser Server kompromittiert ist oder sonstiges, dann gibt es keinen, dann kann ich
aber
nicht mehr garantieren,
dass du... Aber Server nicht kompromittieren.
Aber
die haben hohe Zäune rundherum ums
Rechenzentrum. Weil es verboten ist.
Ja, und sie haben Zäune. Und gegen Bulldozer sogar irgendwelche Schutzdinger.
Wow. Gegen Bulldozer?
Dass die Hacker nicht mit Bulldozer ins Rechenzentrum fahren.
Panzer sperren.
Und mehrere Türen dazwischen.
Vielleicht so Parkstellen
oder so. Ja, so schützt man Daten heute.
Ja, aber das wäre die erste Idee gewesen, wie ich an die Daten komme, mit dem Bulldozer mal reinfahren.
Gut vorst. Ne?
Genau.
Na, siehst du, Bankomatendiebe machen es vor.
Manche machen es so wirklich,
aber, ja. Was mich jetzt schon wundert, das Ganze klingt so bürokratisch und unnötig und nach Wählerverarschung, das müsste doch eine österreichische Idee sein. Warum kommt sowas aus Deutschland?
Ich weiß nicht, die haben es da wirklich überholt.
Nein, die sind modern. Wobei, bei uns haben sie ja die Smartcard-Sachen.
So. Aber Bürgercard. Genau, ich würde gerade fragen, gibt es sowas wie die E-Mails in Österreich nicht im Plan, oder?
Also ich glaube, nachdem es Bürgerkarten so die Signaturen die Gültigkeit haben, würde es nicht bringen, da wirklich so viel Infrastruktur aufzubauen.
Da hat der Krieger auch letztens oder vor einigen Folgen kurz berichtet. Also nicht Bürgerkarte in Form einer physischen Smartcard, er hat da dieses andere, ich habe es auch
gesehen. Genau, das Handy-Signatur, irgendwas.
Dass du bei jeder Signaturaktion quasi einen Tankcode aufs Handy bekommst und den musst du dann eingeben.
Teilweise auch wieder problematisch ist.
Ja, aber es ist ähnlich wie Online-Banking.
Es ist so wie Handy-Banking.
Ja.
Du hast wieder ein Gerät im Endeffekt nachher.
Wenn du es am Handy machst.
Eben, aber das werden genügend Leute wieder am Handy machen, wenn sie die Möglichkeit haben.
Ich würde es gerne ätzen, aber ich habe alle meine Bitcoins auf meinem Handy, alle meine drei.
Drei? Die sind jetzt wie viel wert? Die waren über 100, deutlich
über 100. Über 100 war es, ja, aber nur ganz gut.
Nee, also, wenn du sie da verkauft hättest, ist es vielleicht 500 Euro.
Einen habe ich verkauft.
Für wie viel?
103 Euro.
Oh, das geht ja sogar. Hast du nicht die Spitze geschafft, aber...
Nein, noch vor. Nachher ist dann noch gestiegen.
Ja, aber dann waren das Gox-Ding offline.
Genau,
oder? Ja. Das war ja dann plötzlich überlastet.
Die waren, glaube ich, nicht offline, sondern sie waren halt überlastet, weil der ganze Traffic und Interesse ist um einen Faktor 10 gestiegen. Und
alle wollten plötzlich verkaufen.
Oder generell ist das, es sind doch so viele Accounts angelegt worden wie noch nie zuvor. Mittlerweile ist es schon einen Monat her oder so, aber. Und auch nur die Tatsache, dass es dann nicht mehr richtig funktioniert hat, hat dann so viele Leute verunsichert, dass da, glaube ich, dadurch der Kurs auch wieder gefallen ist, aber Die Bitcoiner ist, wissen
das. Das ist so eine Spekulation.
Wissen die Bitcoin-Podcast leider nicht mehr
drüber. Genau, das kommt heute auch wieder im Anschluss
ran. Ich hoffe, ich habe noch
keine Mail gekriegt, aber. Ab sofort wäre nur mal die Themeninhaltsliste und
ja, genau,
der Link
ja.
auf den. Auf den Bitcoin. Auf den Bitcoin.
Bitcoin.
Und
wir verlinken uns rekursiv.
Genau.
Genau.
Passend.
Sehr obwohl, lustig, ja,
der uns hat aber angeboten, Andreas, dass er es auch für uns machen würde, wenn wir wollen.
Was?
Dass er ein Inhaltsverzeichnis des Bierdacher-Podcasts an den Bitcoin-Podcast
anhängt. Dafür bräuchten wir aber eins.
Dafür müssen wir wissen, worüber wir geredet haben.
Wir könnten es machen, wie Sie es im Anschluss quasi aufsprechen.
Ja, dann müssten wir mal mitschreiben, was wann wir, dass wir es gleich machen.
Du musst es schreiben mit?
Nein, Sie hören es, glaube ich, nachher durch. Und
ja, aber dann bräuchten wir noch mehr Zeit, wenn wir uns alle hinsetzen wieder.
Ja, dann sitzen wir bis Mitternacht.
Ja, eben. Nee, wir können Ihnen das
Text, okay, das können es verlinken. Aufgenommen, das ist besser. So peinlich. Tausende Hörer wissen jetzt,
wie gut organisiert unser Podcast ja, funktioniert. Das fällt unter das Podcast-Amtsgeheimnis.
Wir müssen das senden, aber es darf niemand weiter erzählen. Jeder muss weghören.
Aber ich könnte noch kurz erzählen, weil wir gerade dabei sind. Ich habe es letzte Woche erstmals wirklich geschafft und war auch beim monatlichen Treffen des Vereins Bitcoin Austria zu Gast.
Also ja, du warst jetzt physikalisch bei den Bitcoinern. Genau. Und waren sie im MetaLab? Oder?
War im MetaLab, ja. War ziemlich gut besucht.
Und wieder gut besucht. Hey, der Thomas! Jawohl, hey,
wir haben
ein Rekrutierungsding funktioniert.
Neuer Besuch. Ja, ich kann es nur empfehlen, war sehr interessant.
Mhm.
Was noch war, ist, es waren wirklich auch Neulinge dort, also Menschen, die quasi gestern davon gehört haben und sich heute informieren wollten und für dieses dann sehr bald sehr überwältigend, also unverständlich geworden.
Achso, das sind technisch nicht mitgekommen.
Es waren ausschließlich Burschen da und ein Mädel und die hat dann irgendwann sehr verzweifelt geschaut und war nur mit jemandem und ist dann irgendwann, dann haben wir kurz eine Forschungsrunde gemacht und sie hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht.
Super. Aber also waren sie nicht kleinfreundlich, haben sie nicht irgendwie.
Oh ja, schon anfangs, aber es ja. Natürlich die.
Sind dann auch die.
Der Bitcoin aus der Verein trifft sich ja, um sich auszutauschen.
Ja, deshalb. Thomas, alles willkommen alles. Im Club, du bist live auf Sendung.
Ja,
Thomas.
Echt?
Ja. Gut. Ist ja. Da nicht ein super.
Also, das jetzt mit euch
ja, so ist es.
Nicht mehr ein Klo
oder so. Nein.
Das war sinnlos, wirklich so wenige.
Ja. Aber das.
Kannst du rauskommen.
Ja. Der Andreas von,
ja.
Also einer der Andreas von Bitcoin Austria hat dann noch kurz einen Vortrag gehalten über die geschichtliche Entwicklung, welche Systeme, also welche bargeldähnlichen Systeme es vorher gab und warum früher so das nicht möglich war und was eigentlich Bitcoin leistet oder bietet.
Und das war dann auch ein bisschen für Anfänger.
Ja, das war, ich finde es schon interessant, weil was ist eigentlich das Besondere und das, also welche. Was Bitcoin ermöglicht oder bietet, was bisher nur mit Bargeld möglich war. Und,
das ist halt okay.
Und warum auch so Argumente ist, zu verbieten, zum Beispiel, die man eins zu eins dann auf Bargeld umlegen kann.
Ja.
Genauso deren auch. Aber,
das wollen auch manche.
Aber damit kann man auch argumentieren, warum man da sinnlos Rechenleistung verbrät. Also man würde wirklich, weil es einfach etwas bietet, eine Infrastruktur, die es anders derzeit nicht gibt.
Und wurde dann gleich so gedealt, so erst machst du ein paar Bitcoins
Naja, nein, momentan.
So versteigert so, also, wie
aus Sonderpreis 200.
Zum ersten.
Ich finde es interessant, dass sich die Leute nicht auch mit Kursen so beschäftigen, weil ich bin da überhaupt unerfahren, habe noch nie irgendwas an der Börse gemacht und so weiter. Und so. Da haben sie dann nachher so Kleingruppen gebildet, die so den Kurs diskutiert haben. Und, und auch andere aktuelle Ereignisse, wie die Entwicklung, die Technologie, was wir jetzt schon angesprochen haben, mit den Mining-Technologien, wie es immer mehr in die Richtung geht. Ich glaube, Sie erzählen dann heute noch im Podcast, dass die Rechenleistung im Netzwerk steigt momentan so stark an, dass dadurch die Difficulty also sehr, sehr stark ansteigt. Und man, also wenn man selber meint, das Ergebnis also
bekommt man nicht raus. Elegant beim Thema werden, weil wie geht es denn deinem Bitcoin-Miner jetzt?
Ja, es geht ihm gut. Jetzt ist ihm nicht mehr so heiß wie früher. Ich habe ein paar Lüfter zusätzlich installiert.
Hast du schon ein Bitcoin gerechnet?
Ja, bitte?
Genau. Hast du schon ein Bitcoin gerechnet?
0,75.
Das heißt, du hast so circa 70 Euro gemacht.
Obwohl ich habe es nicht vor zu verkaufen momentan. Aber
okay, du hortest deine Bitcoins.
Ich horte. Nein, ich werde damit vielleicht nochmals Bitcoin Austria, die kaufen mir jetzt diese kleinen ASIC-Miners in einer Sammelbestellung und ich habe überlegt, ob ich da vielleicht so einen, obwohl das ist nicht wirklich was Großes, das ist in der Größenordnung von einer Grafikkarte, also in einem Jahr ist es quasi verschwindend klein, aber man eher so ein Andenken an die Anfangszeiten.
So, und dann kannst du mal deinen Sohn.
Der erste Essig meine
in Österreich. Mal, gemeint.
Ja, aber na, es ist, wie gesagt, für Grafikkarten zahlt sich nicht aus und das ist eigentlich reine Energie, also mittlerweile
ja,
nur mehr Stromverschwendung. Mhm. Und bei mir geht es nur deswegen, weil wir im Rechenzentrum eben den Strom nicht bezahlen.
Also ihr verschwendet jetzt andere Leute Strom, um ein virtuelles Geld zu
ja, unter dieser Klimaanlage, die das Ganze schön kalt hält. Also das
die auch Strom verschwendet, damit beim Bitcoin meinen Geräten nicht zu heiß läuft.
Obwohl, das Ganze steht bei Intaxieren und die sagen, sie haben nur CO2-neutrale Energie.
So, na da.
Ja, wie sie den anderen wegnehmen.
Die wir haben, ja, das stimmt.
Also, treten am Fahrrad.
Genau, ja.
Alle Mitarbeiter müssen. Aber die sind eh, also, ja, es wird, ja, ich verbrate.
Ja, dann bind mal kurz den Thomas ein, der
genau.
Hat noch kein Bier.
Willkommen.
Thomas, erzähl mal was aus der Welt der Nicht-Computer-User. Gibt es ja, was Schönes
ich wäre
Neues?
Bier als Währung.
Du wärst für eine Bierwährung,
ja? Biercoin.
Biercoin, ja, das wäre nicht schlecht.
Aber es ist alles, es ja, muss nur genügend Leute geben, die den Wert zu erkennen.
Ich glaube, da ist das sogar weniger voliant, weil Bierbedarf ist eigentlich schon konstant,
ja.
Ne?
Bier.
Da wird es nie.
Zum Beispiel Zigaretten sind ja sehr konstant.
Im Krieg waren ja auch Zigaretten die
auch
Währung
in,
praktisch. Ne?
Oder in Gefängnissen oder ja, anderen Institutionen, wo man nicht dann mit Bargeld handeln kann, ist es ja ein gutes Beispiel, was man hat.
Weil ich weiß vielleicht nicht, warum es geht bei Bitcoin, aber was sehr spannend ist, sind diese regionalen Währungen, nicht wie den Waldviertel zum Beispiel.
Ah, genau, gab es das schon.
Da gibt es ja dieses historische Beispiel auch in Tirol.
Mit Wörgl, ne?
Wörgl, genau.
Und genau.
Das hat ja eigentlich wirklich gut funktioniert, bis halt die Nationalbank da das abgedreht hat, weil sie ihnen halt irgendwie zu.
Unter Androhung von Truppen.
Aber das ist ja eigentlich eine tolle Sache, ne? Das müsste man mehr unterstützen.
Aber es ist technisch, also irgendwie, desto mehr ich da eintauche in diese technische Sache dahinter, wie das funktioniert, wie Transaktionen funktionieren, wie dieser Verifikationsprozess funktioniert und auch die Diskussionen, die es da gibt.
Aber auch in Südamerika wird nicht etwas gemacht.
Ja, es ist, ich bin fasziniert.
Und das hängt auch mit diesen Mikrokrediten auch zusammen. Ne?
Prost.
Es geht ja nicht darum, dass die Leute aus Armut zu bekommen.
Ja, Mikrokredit und Regionalwährung hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ne? Kannst du, glaube ich,
kann, man kann es koppeln, nicht sinnvollerweise. Ja. Weil Mikrokredite haben ja auch den Zweck, dass die Leute ja konsumieren, also dass die Leute ja das Geld ausgeben. Ne?
Ich habe eine super Unterhaltung, war ich, wie soll ich sagen, war ich beteiligt und da hat so ein Typ geredet über Tauschringe. Ne? So Leute, das gibt es ja überall eigentlich, wo es dann halt so, wenn du jetzt selbstständig bist oder einfach nur so, dass du halt Zeitguthaben hast und das tauschst du dann gegen, also eine Stunde Babysitten gegen eine Stunde aufräumen oder so, also du hast halt bargeldlos so Aktionen machst. Dann hat halt einer gesagt, ja, aber wahrscheinlich in mehreren, aber da findest du nie nützliche Leute, weil eine Frau hat gesagt, ja, da habe ich dann Kopf, da finde ich dann einen Zahnarzt und einen Installateur und alles, was man halt so braucht. Ne? Und ich tue dafür Babysitten. Und nein, da findest du nur lauter Selbstständige, die was keiner braucht, lauter Masseure und Firmenconsulter und die tummeln sich dann dort und hoffen auf Aufträge. Ne?
Webdesign und Search Engine Optimizer.
Genau, ja. Ui, Vorsicht,
das ist ein
Angriff auf unseren Sponsor.
Ja.
Ja.
Der Edelsteinaufleger.
Genau, ja.
Aura,
so.
Schamano.
Ich habe letztens, das wollte ich auch fragen, weil das war auch ein Grund, warum ich zu den Bitcoin-Meeting gegangen bin, weil sie hatten im Wiki angekündigt, dass sie auch etwas über Ripple erzählen. Ripple. Was dann aber nicht der Fall war, weil das niemand vorbereitet hatte. Und scheinbar ist das nur so eine, ähnlich wie unsere Themenliste, sind auch die Themenlisten eher so Anregungen, werden spontan dort. Und ich habe keine Ahnung, also noch keine Ahnung, was Ripple genau ist.
Ist Ripple nicht so ein
aber es ist ja,
wie sehr sich deine Facebook- oder sonstige Meldungen
fort...
Also das heißt auch Ripple, ja.
Achso, das ist ganz okay. Was anderes.
Anders Ripple ist auch ein... Also, soweit ich verstanden habe, Ripple ist auch so ein Zahlungssystem, so eine Cryptocurrency, aber das nicht... Das, dahinter steht eine Firma und das mit quasi so ein... Wollen Sie das erklären? Ich habe nur die.
Sie machen ein virtuelles Geld, oder was?
Nein, nicht virtuelles. Es ist so quasi, wenn ich dir Geld schulde und du schuldest Horst Geld.
Also Clearingstelle.
Also Clearingstelle. So
die kommen dann drauf, dass wir uns alle Geld schulden
genau,
und
genau,
alle
genau.
Keine Schulden mehr
und ich, wenn ich dich nicht, genau, wenn ich dich nicht direkt kenne, dann würdest du mir kein Geld borgen. Oder
okay,
wenn wir
ja.
Es kennen, so kann ich das. Sie
Das hatte ich mal als Idee auf. Für ein Facebook-Plugin.
Aber ich habe nicht vergessen, unser Mikro hochwertiges Aufnahme-Equipment hat gerade sein.
Florian, kannst du ein Foto davon machen?
Sein stabiles Stativ verlassen.
Ich kann nicht fotografieren, wenn das gleichzeitig aufnimmt.
Ja, da das wird schwer.
Zu erkennen, dass ich selbst fotografiert. Ja, eben.
Wir haben da jetzt
ganz erschütterungsfrei aufgebaut.
Hochwertiges Stativ gebaut aus einer Reserviertschild und einer Kerze und einem Zuckerstrahl.
Darauf schwebt mein Handy.
Ja, aber das Ducktape.
Stimmt.
Das Ducktape, ja.
Dann wäre das nicht passiert.
Wir können aber die Kerze anzünden, dann wird so Wachs drauf tropfen. Das wäre.
Dann brennst du weiter runter und dann hast du ein Loch reingebrannt.
Stimmt auch.
Aber das ist
also die Ripple, die so, tun sozusagen, wer bei wem Schulden hat und können die dann klären und wollen dafür wahrscheinlich Geld oder so.
Ja, ich habe es nicht verstanden. Und irgendwie, ich habe noch nicht verstanden, was es mit Bitcoin zu tun hat. Und es ist ein schuldenbasierendes System.
Ja, du könntest Bitcoin ja sagen, dass deine Schulden auch in Bitcoin zurückzahlst, ne? Eine Schuld ist ja unabhängig von der Währung, in der du zurückzahlst.
Mhm. Ach so, ja.
Es gibt ja auch Schuld, die ist, wie wenn man sagt, ich schulde dir einen Gefallen.
Genau. Ja. Genau, so jemand, die.
Wenn ich dir jetzt helfe beim Übersiedeln, das Klassische, ne, dann weißt du, du schuldest mir Essen oder sonst irgendwas oder auch einmal übersiedeln.
Da ist nämlich immer die Abkürzung IOU aufgetaucht. IOU. Also ja. Ich schulde dir das und das. Aber es, ich weiß nicht, ob man da mehr rausfinden kann, wenn
man
was tatsächlich.
Man könnte ja auch so einen Marktplatz machen, wo man Schulden weiterverkauft. Banken machen das ja auch.
Ja. Die Staaten auch, ja. Sogar diese, wie heißen die Oberbösen, der internationale Währungsfonds oder so?
Die Oberbösen.
Die leben ja hauptsächlich davon, das mit Schulden, Schuldscheinen checken.
Ja, du kannst ja viele viele kleine Schulden billig im Gesamtpaket kaufen und dann eintreiben bei den armen Häusl-Besitzern.
Wenn man die Leute dann noch findet.
Ja. Ich will vorher die Panzerweste anziehen.
Also an dieser Stelle noch einmal eine Buchwerbung. Das Buch habe ich nämlich gerade im Hopp geborgt. Und zwar heißt das Debt, the first 10.000 years oder so.
Genau.
Und da geht es genau um das. Und das fand ich halt super an mit so einem Beispiel von afrikanischen Frauen in irgendeiner sehr abgelegenen Gegend. Und die gehen meilenweit, um dann irgendeiner anderen Frau dort halt irgendeinen Krug zu borgen oder irgendein Essen und so. Und dann nehmen sie extrem lange Wanderungen auf sich, was ökonomisch keinen Sinn macht. Weil es macht sozial für sie einen Sinn, und sie sorgen auch sehr dafür, dass jede Familie bei jeder, also die Frauen checken dort, was in der Familie sozusagen passiert, dass jede Familie bei jeder gleichmäßig verschuldet ist.
Okay.
Und sie wollen eben nicht so eine Clearingstelle haben, wie du das gesagt hast mit dem Ripple, die dann sagen wird, jetzt, ihr seid eigentlich alle gegeneinander verschuldet, jetzt machen wir einen Schnitt und deleten das alle. Und das wollen sie nicht, weil dieses gegenseitig jemandem gefallen oder halt ein Essen oder irgendwas schulden, ja, ne? Das stärkt das soziale Netz. Ne? Also das stärkt die Beziehung, dadurch hast du einen Vorwand oder dadurch weißt du, wenn es dir schlecht geht, kannst du dann
mit
zu dem
Vertrauen gehen. Hat's was zu tun.
Genau, es bildet wenn's Vertrauen. Also das ist
schafft eine Bindung.
Ja, das ist auch die Argumentation in seinem Buch, dass Schulden eigentlich etwas sehr Normales sind, wenn du es jetzt von der Währung wegtust. Also dass du jemand anderem etwas schuldest, also dass der Sohn dem Vater Gehorsam schuldet oder dass du Respekt schuldest oder halt Zuneigung oder so, das ist ja sozusagen die Grundlage des sozialen
Lebens. Genau. Mit Austausch.
Ja.
Nur dass wir halt alle der Bank etwas schulden und nicht
gegenseitig. Ja, das ist dann halt eine abstrahierte Form. Ja.
Also wir binden uns an eine Instanz und nicht untereinander und als großes Netz.
Ja gut, aber das ist ja genau die Idee vom Henny Staudinger von Giga, nicht, in dem er sagt.
Ja, genau.
Die Leute können quasi ihr Geld bei ihm.
Weiß eigentlich jemand, wie es dem Staudinger geht? Staudinger gegen Finanzmarktaufsicht?
Ich weiß nicht, das hat er nicht so gut ausgesehen bis zum Schluss. Aber
ich glaube, das werden wir wieder demonstrieren gehen müssen.
Genau gestanden. Er hat eigentlich viel Unterstützung inzwischen, auch in der Wirtschaftskammer.
Ja. Ich werde es eh schon durchsetzen.
Jetzt wird es schon was weitergehen.
Florian, du hattest noch ganz viele Themen auf deiner Liste.
Ja, ist aber abgeschweift. Ja, wenn man schon bei Krypto war.
Nein, das stand vorher, alles auf unserer Themenliste. Genau, ja. In der Reihenfolge.
Schreib schnell noch dazu.
Wir hatten letztes Mal einen Gast und der hat dann angeregt, ob wir das nicht ein bisschen besser organisieren könnten.
Also, anscheinend
seit
nicht.
Seit 100 Folgen irgendwie
daher plappern. Hat sich im alten Arkaden letztes Mal
noch? Ja, genau. Ja. Mhm. Heute eigentlich auch, aber das war so kalt.
Ja, also,
ich habe meine Liste.
Bitte, Florian, sprich von der Liste.
Ja, weil letztes Mal angesprochen wurde über die homomorphe Kryptographie.
Okay.
Genau.
Weil das Amerika, also die US-Regierung, auch Obama und die ganzen, was auch immer das ist.
Mag das nicht?
Nicht einmal so, aber sie beschließen gerade das ein CIA, FBI, irgendwas Gesetz, wo im Grunde so ein Girl ist.
Okay.
Weil sie ein Kryptogesetz verlangen, dass das FBI, glaube ich, jederzeit
alles lesen
bei jedem anfangen darf und einfach mal zum Beispiel Chatprotokolle und
das erinnert mich
alles, was so an Daten da sind. Wenn's
dunkle Vergangenheit, wo PGP auch produziert war und so.
Die Exportgeschäfte,
ja.
Dass man
der Ostblock da keine Technologien kriegt.
Da gab es, wissen Sie, die Anekdote, dass es exportiert wurde als Buch, der gedruckte Source Code, oder wie? Wenn man sie nicht als Software exportieren durfte.
Ich glaube, was man daraus schließen kann, ist, dass sich Wissen schwer aufhalten lässt.
Ne? Genau.
Das wird auch diese NSA oder wie diese ganzen Organisationen zum Essen lernen müssen.
Ja, also das momentan, sie wollen halt immer schön überall alle Daten haben, nur damit kannst du keine End-zu-End-Verschlüsselung über solche Services anbieten oder Sachen wie diese Cloud-Services, die einfach komplett komplett verschlüsselt auf den Server erst übertragen werden. Nur der User selbst die Daten lesen kann.
Also die E-Mail macht dann einen großen Fortschritt Richtung des neuen Gesetzes.
Genau. Wahrscheinlich wollten eben mit der E-Mail keine End-zu-End-Verschlüsselung, weil sonst hätten sie ja irgendwas, was sie wieder nicht überwachen können. Und wenn sie allen Leuten das aufzwingen, alle Leute untereinander dann wieder ohne extra Aufwand kommunizieren können,
ah, genau.
Das wäre auch nicht so toll.
Ich habe das erste Mal jetzt auch probiert, weil es mir gerade einfällt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, verschlüsselt zu kommunizieren per Sprache, also ein verschlüsseltes Telefonat zu führen von einem Android zu einem anderen Android.
Das habe ich oft im realen Leben, da rede ich mit wem und denke, ich verstehe kein Wort von dem.
Ja, du hast den Key nicht.
Ah ja, mir fehlt der Schlüssel.
Und zwar habe ich ich weiß es nicht genau, durch einen Blog bin ich doch gekommen, weil es so gelobt wurde, die Red Phone ist Open Source. Ich weiß nicht, ob das nur für Android gibt oder auch für andere Systeme.
Mhm.
Und das ist von einem, ich weiß es leider nicht wer, weil ich da zu wenig auskenne in der Thematik, aber von einem Krypto-Experten wahrscheinlich sehr hoch gelobt worden, wie sauber der Code ist, wie gut dokumentiert das ist. Und
das ist eine App, die hört, was du sprichst und du verschlüsseln und erst dann über Telefon
reden. Es ist Voice over IP, also du brauchst eine Datenverbindung und sprichst also in akzeptabler
Qualität. Achso, es geht über das Internet.
Es ist schlechter als, es kommt auf die Verbindungsqualität an, es war ein bisschen schlechter als normales Telefonat, aber man hat eindeutig
gut verstanden. Merkt man Latenzen oder so?
Und es war eigentlich relativ latenzfrei. Und es gibt Optionen, dass man auch sagen kann, dass Latenz priorisieren, also Latenz über Qualität, dann ist es schlechte Qualität, aber weniger Latenz. Dass du sagst, das
aber die Verschlüsselungsstärke wird dann nicht schlechter. Weil
wird dann nicht.
Also wenn du die Latenz niedrig machen willst, dann, wenn es schwächer verschlüsselt wird, dann schneller zum Verschlüsseln und Entschlüsseln.
Nein, ich glaube, es geht nicht um das Verschlüsseln, sondern eher um die Datenpuffer, also die Audio-Puffer, also die Geräte mittlerweile so viel Leistung haben, aber auf jeden Fall
Redphone. Streaming-Cypher sind ja nicht so toll.
Redphone heißt das Ding.
Redphone, so
schickst
wie
du mir einen Link
das, für das Telefon und dann können wir uns mal so ganz privat über all unsere Terrorgeschäfte unterhalten und
super,
Videosendungen
und so.
Das noch nicht.
Und weil da gab es jetzt die Diskussion auf der Mittelliste, ob jemand was weiß. Da war, glaube ich, das Jitsi oder wie das heißt, irgendwas. Da soll das User-Interface halt schrecklich sein.
Mhm.
Aber das könnte auch Videokonferenz über Kryptographie, alles XMPP basierend. Aber nicht so sehr usable.
Und ich dachte, ich mache es immer über Skype, ist ja auch verschlüsselt.
Ja.
Aber wenn du das jetzt verschlüsselt hättest, wie wäre es dann der Empfänger, wie es entschlüsselt?
Genau.
Also wo ist der
das Geburtsdatum.
Meine Schlüssel mit Sende hat es ja wenig.
Wie musst du den am Anfang? Schickt sich jeder den Public Key, oder?
Du musst einen Key austauschen.
Und das solltest du möglichst nicht übers Telefon machen.
Genau, über einen anderen Kanal. Ich weiß nicht, ob das
per SMS ich muss dir dann per Brief
oder du kannst dann, ich glaube, da war es so, dass du einen Satz oder mehrere Worte halt angezeigt bekamst und das musst du dann über mitteilen oder eher prüfen. Ich habe es nicht verstanden, wie das gerade ausgetauscht wird jetzt, aber.
Das ist ja eher relativ wichtig, oder?
Wird schon funktionieren.
Und eigentlich auch die größte Schwierigkeiten war.
Also ich finde, da könnten wir jetzt diese staatliche D-Mail-Stelle brauchen, die soll einfach zentral für alle die Public Keys verwalten.
Und auch die Private Keys.
Ja, aber das kostet dann aber pro Minute wieder einen Euro, wenn du da
telefonierst. Okay, dann sage ich, suchen Sie mal jetzt vom Herrn Thomas da außer den sein Key. Ich möchte nämlich verschlüsselt mit ihm reden und er, bitteschön, da haben Sie das dann seine Schlüssel und dann gibt das.
Aber es geht nur über den D-Mail.
Genau, ja. Das ist eine zentrale Institution, die diese ganze Geheimhaltung.
Aber du brauchst den Schlüssel nicht, weil der verschlüsselt, der Server verschlüsselt dann für dich.
Ah ja, na, das wäre dann eh dieses System, dass wir beide mit dem reden und der verschlüsselt das.
Und Missbrauch sollte man verbieten, dann passiert auch nichts.
Genau, genau.
So, kann ja nichts sein.
Ich meine, die billigere Alternative wäre, dass wir beide Fremdsprache lernen.
Na, aber wenn's eine
kommt davon welche?
Ja, so Albanisch oder so.
Oder irgendeine, die wir jetzt halt erfinden.
Elbisch.
Ja.
Oder Klingonisch.
Klingonisch, genau, ja.
Das können jetzt sicher die ganzen Nerds
nicht abhören. Da gibt es ja schon so Langscheid-Wörterbücher da.
Ich weiß. Oder
so. Das ist schon Allgemeinwissen.
Dann werden Sie lange brauchen, bis Sie das übersetzen.
Ich habe übrigens zwei Nicht-Techie-Themen dann noch, also wenn Sie ausgenördet
habt. Ich habe nur ein Nicht-Techie-Thema noch, aber ein paar andere Techie-Themen.
Okay, dann streuen noch ein paar Techie-Themen.
Mehr oder weniger Software-Patente.
Juhu, unser Lieblingsthema.
Ja, ist jetzt heute eine Anhörung gewesen im Bundestag in Deutschland.
Okay.
Aber als Thema war eben nicht Software-Patente, sondern die Einschränkungen oder wie ist oft, ich weiß nicht mehr, aber sehr also Einschränkungen von Software-Patenten. Wie sie extrem beschränkt sein würden, weil sie sind ja so.
Also Software-Patente light, oder?
Ja, weil momentan sind sie ja eigentlich nicht da, also EU-mäßig nicht erlaubt.
Ja.
Aber doch irgendwie gab es schon Urteile, also es die genau Kräfte, das.
Die doch noch Software-Patente haben wollen.
Naja, die wollen eben irgendwie das Ganze abschwächen. Darum ging es eigentlich. Und das hat mich irgendwie gewundert, dass da.
Also das Verbot der Softwarepatente wollen sie abschwächen, oder?
Nein, die Softwarepatente, die ja de facto da sind.
Ah, die wollen sie abschwächen.
Genau, okay. Die wollen sie extrem beschränkt haben. Die Frage ist, wie beschränkt, und es sind Antragsteller waren aber so ziemlich alle Parteien in Deutschland. Also zumindest die größeren.
Ja.
Der Matthias von der FSW ist auch dort als Sachverständiger. Ich habe leider jetzt noch nichts vom Ergebnis gehört. Um 16 Uhr war er erst. Und bis jetzt weiß man noch nichts, was.
Und wenn man sich dafür interessiert, wo könnte man da nachschauen? Also, wo wird das wahrscheinlich redaktionell aufbereitet?
Wahrscheinlich auf dem Blog von Matthias. Kann ich noch einen Link reingeben?
Okay.
Den habe ich glaube ich nicht.
Wie heißt der Blog?
Matthias Kirschner, also auf FSFE.
FSFE, also von der Free Software Foundation.
Jo, muss man gibt's,
da Stellungnahmen
finden. Genau, gibt es von seinem Blog. Den werde ich noch verlinken. Das wird er sicher nachher noch veröffentlichen, was da heute abgelaufen ist. Hoffe ich. Sonst nerv ich ihn. mein Handy nervt mich momentan auch sehr, dass es immer WLAN will. Ja, vier Themen hätte ich noch. Will noch wer anderes was dazwischen einstreuen oder soll ich die schnell mal runterdrehen?
Ich habe Star Trek gesehen, Into Darkness.
Bitte, sprich. Das ist voll für uns, ja?
Was ist Star Trek?
Nein. Ist das das, wo sie jung sind, wo der Captain Kirk eben so ein kleiner
Bruder. Ja, ich habe es gesehen im Burgkino gesehen, ja. In englischer Originalfassung.
Und?
Nein, ein Plädoyer fürs Burgkino. Es sind irgendwie total wenig Leute dort.
Das okay, ja, das ist nett.
Da kann man auch die Filme im Original sehen. Und es gibt ja kein 3D.
Ah, sehr gut. Sehr
das
gut.
Ist irgendwie gemütlich. Und
wo Katharina ist das Burgkino jetzt?
Am Burgring.
Ich weiß es schon, ja, wo sind immer die englischen, wo sind immer den dritten Mann spielen, jeden Tag. Ne? Okay. Aber ist das Mikro jetzt da oder dort?
Hier, da.
Okay, ja, passt was. Sprich einfach laut. Und was war mit Star Trek?
Ich fand, die Charaktere waren wirklich sehr gut gezeichnet,
ja.
Mit Schauspielern sehr gut besetzt. Ja, die Story, über die kann man streiten, aber so von der technischen Umsetzung her, Special Effects und so, ist durchaus sehenswert. Und ja, die Lieutenant Uhura ist ziemlich fesch.
Das war das Wichtigste. Und so einen jungen Spock nimmt man das ab? Also
ja, ne, er macht das gut. Ja, er macht das wirklich gut. Ja.
Okay.
Also, na, muss man sagen, gut.
Und haben Sie irgendwie, wie heißt das, Cameo-Auftritte von den Originaltypen?
Ja, der Leonard Nimoy kommt vor, ja. Der alte Spock.
Der kommt noch vor.
Der Junge spricht mit sich selber, als er alt ist.
Also, okay.
Selbstgeschrieben.
Also, du gibst eine Filmempfehlung ab dafür?
Also, für Fans auf jeden Fall.
Okay.
Und das ist handwerklich wirklich gut gemacht. Ja. Wenn auch nicht sonderlich originell von der Story.
Ja, Story started auf der Story.
Ich kenne ja wegen dem Feeling und solche Filme. Ja, super.
Ja, ich habe nicht sonst viel erlebt.
Du hast nicht viel erlebt?
Ich habe eine Taube aus dem Stiegenhaus versucht zu vertreiben. Das war mein aufregendstes Erlebnis diese Woche.
Das heißt, du hast dich mit Pathfinding beschäftigt.
Ja, das Problem ist, die ist irgendwo unten reingeflogen ins Haus bei uns und hat sich dann scheinbar Richtung Licht nach oben bewegt und ist dann oben halt von allen Fenstern zu. Und beim Versuch, sie hinauszujagen, ist sie immer neben der Fenster in die Scheibe geflogen, bis ich dann endlich, also schlussendlich habe ich dann alle Fenster verklebt, damit es beim richtigen Fenster hinausfliegt, weil das arme Tier dauernd gegen die Scheibe geflogen ist.
Das hast du dann geschafft, oder?
Ja, also ungefähr, bin da eine Stunde lang auf und ab gelaufen, habe sie durchs Haus gejagt. Ich glaube, sie stirbt vor einem Herzinfarkt, aber ja.
Früher hat man ja oft Taube gegessen. Ich frage mich, warum das eigentlich nicht mehr ist. Es gibt zu viel davon.
Ja, ich weiß nicht, so Stadttauben, ob diese super sind.
Brieftauben.
Ja, wenn du Käfig
siehst. Stimmt, der kann auch nicht.
Ob das so viel angenehmer ist.
Ja, kann sein, dass in einer Taube einfach viel weniger Fleisch dran ist als beim Hindl. Da hast viel mehr Arbeit als was
ja, nach Hause. Ich glaube, früher so Taubenbruch. So.
Mhm. Ja, Chicken Wings essen wir ja auch, also ja. Ist auch nicht viel dran.
Aber irgendwann in den schlechten Zeiten, bevor wir verhungern, wenn wir Tauben ist.
Ich glaube, in Wien kommst du ein paar Monate durch, weil du ständig mal Tauben nimmst. Du musst halt sehr giftresistent sein. Also das ist gut, dass
naja, und so viel giftiger als wir leben wir auch nicht. Die atmen dieselbe Luft.
Stimmt, ja.
Ich glaube, die sind wirklich gesünder als irgendwelche Käfighändeln, die meinst, mit Antibiotika vollgestopft sind. Ja. Oder Schwendeln.
Ich habe ein schönes Lebenthema. Bei YouTube kann man sich anschauen von Rhett und Link. Das sind so zwei YouTube-Künstler, die Mythical Show heißt das. Mhm. Und die haben schon früher eine YouTube-Show gehabt, die hat den Mythical Morning geheißen oder so. Und jetzt haben sie aber eine wöchentliche Show, die immer eine halbe Stunde dauert. Also das und wirklich mit Video und fast in jeder Sendung ein eigenes Lied. Und was sehr lustig ist, in jeder Sendung haben sie auch ein Commercial über irgendeinen Typen in Los Angeles, für den sie halt ein Werbevideo gedreht haben.
So ernsthaftes Commercial wieder?
Ja, also sie sind Videotypen, also sie leben eigentlich davon, dass für andere Leute so witzige Werbevideos drehen und das Werbevideo kommt natürlich dann auch in der Show vor. Okay. Das Ganze ist aber recht lieb. Hauptsächlich sitzen sie halt zu zweit am Tisch und blödeln, aber dann kommt halt irgendwie eine relativ aufwendig produzierte Songnummer und dann laden sie manchmal einen Gast ein und blödeln mit dem und dann zeigen sie halt ihr Werk sozusagen, ihr Video. Und das letzte Video von ihm ist sogar im Spiegel Online dann erwähnt worden und ist weltweit recht gut gekommen. Das war von einem von einem Getriebemechaniker, der die Gangschaltung von Autos austauscht. Mhm. Ne? Und der hat seinen Song gemacht, also der war irgendwie armenische oder persische Vorfahren gehabt und hat dann seinen Song gemacht, shifted, also dass man den Gang halt bei ihm wechseln kann. Also. ja, sehr, sehr lieb und witzig. Also mein Respekt vor Leuten, die einfach so sich das antun, weil das ja extrem viel Arbeit ist, jede Woche so viel Content zu produzieren und den dann auf YouTube zu stellen und guten Content. Das ist man, nicht irgendeine Schminkshow oder so.
Genau, man unterschätzt es, glaube ich, sehr leicht, was dahinter steckt, wenn man, auch wenn es nur so ein Blödelkanal ist, oder was da für erstens Kreativität dahinter steckt und auch an technischen Aufwand.
Sicher. Du musst ja erstmal die Ideen haben und dann musst du die Leute auch zusammenfinden, da brauchst du dann gleich Film und so.
Genau. Das geht schon echt Richtung schnelle.
Wenn du denkst, was beim ORF das kostet, da jetzt eine halbe Stunde Kaiser pro Woche oder sonstige Sendung, das sind ja auch Autoren dahinter und Kameraleute und Schminke.
Wir zahlen ja alle dafür. Ne?
ja.
Ja.
Wir zahlen ja Zwangsgebühren. Größtenteils.
Größtenteils.
Aber nein. Das ist sehr, sehr erstaunlich und hat mich sehr, sehr überrascht, halt, dass das wirklich guter Content auf YouTube kommt. Was wirklich so den Status könnte im Fernsehen ist, wäre aber auch nicht viel schlechter. Eigentlich sogar lustiger.
Cool. Also eine Empfehlung.
Empfehlung, ja. Rhett und Link, den Mythical Show. Du hattest noch einige Techie-Themen.
Ah, ja, und ein anderes.
Oder möchtest du strategisch ein paar aufheben, um den Gregor nächste Woche zu unterbrechen, wenn er dann...
Ich glaube, bis nächste Woche habe ich wieder so viel Zeit.
Okay, okay.
Ja, zu Open Data gibt es was Neues. Heute auf Twitter gelesen. Jetzt waren die Leute, die die Wiener Linien Petition gemacht haben, waren jetzt bei der ÖBB, haben mit denen Gespräche angefangen.
Und wollten die Zugdaten gern offen haben.
Ja, mal durchsprechen, was so geht. Ich habe nachher noch einen Tweet gelesen, erstes Gespräch. Es war halt natürlich noch nichts fix, weil mit einem Gespräch geht da halt noch nichts. Aber es scheint Interesse da zu sein.
Okay.
Und es gab auch vorher schon die Meldung, dass die ÖBB grundsätzlich Interesse hätten, nachdem die Wiener Linien das freigeben werden.
Was geben sie da frei?
Also einfach die Fahrplandaten, dass du jetzt als unabhängiger Apps programmieren kannst oder irgendwas machen kannst, wo du dann diese ganzen Verbindungsdaten rausfindest
von den Zügen. Gestern Samstag bin ich gestanden vor dem Staffel und habe zu Katharina gesagt, das war cool, wenn man so eine App hätte und wüsste, wann kommt die nächste Straßenbahn. Ja, da ist kein Minutenschild.
Ja, da gibt es ja Quando.
Punkt ist, es gibt App, aber nur die eine von den Linien, die vielleicht nicht gerade für manchen ausreichend ist, für andere nicht. Wenn es offen verfügbar ist in einem freien Format, dann kannst machen. Du... Dinge,
ja, nein, es gibt ja auch dieses Gesetz.
Data-Gesetz, ja.
Dass die öffentlichen Stellen das hergeben müssen. Ne?
Das Anti-Amtsgeheimnis-Gesetz.
Nein,
ja,
das heißt anders.
Es ist ja eigentlich.
Open Government Data.
Erstens, wir zahlen alle dafür. Es kann nur im Sinne des Kunden sein, wenn die Information, desto weiter verbreitet ist, die Informationen. Und so Argumente, die da immer gebracht werden, ja, dass die können das nicht so gut aufbereiten wie sie selber und so. Und dann die Verspätungen werden nicht so gut kommuniziert und was auch immer.
Die werden nicht so gut vertuscht.
Ja, so ungefähr kommt das rüber. Und wenn im Großen und Ganzen desto besser und leichter zugänglich.
Ich glaube, gerade mit diesen geologischen Daten hat viel Potenzial, auch mit diesem GPS und so.
Ja, du hast ja einiges.
Es gab ja welche, die mit Idee hatten, wenn man Immobiliensuche. Automatisches Suchkriterium. Gibt's zu meiner Arbeit will ich öffentlich in so vielen Minuten, weniger, also mindestens, maximal. Dass du kannst ja angeben, bei vielen Immobiliensuchen, in dem Umkreis, in dem Bezirk,
so, so Zeug. Und
du kannst du sagen, ja, wenn ich so und so viele Minuten zum Beispiel mit dem Auto, das kann man ja berechnen, oder zu Fuß oder was auch immer. Aber in Öffis kannst du nicht berechnen, weil du hast die Daten nicht.
Okay.
Ja. Da gibt es auch eine Firma, die verknüpft. Du kriegst ja über das Grundbuch heute auch die Kaufverträge. Kannst du ja einsehen. Und der verknüpft sozusagen die GPS-Daten auch mit diesen Kaufverträgen. Also du kannst da rein scannen in die Landkarte, irgendwo in einem Bezirk. Also
du siehst, wie teuer das
ist. Wie teuer das ist und so weiter.
Aber warum gibt es da eine Firma dafür? Weil das müsste eigentlich auch öffentliche Daten sein, wenn es im Grundbuch steht.
Ja, nur für eine verknüpfte Situation.
Zahlt man nichts für Grundbucheinsicht?
Ja,
das ist alles da.
Also zahlst du alles.
Haben wir uns eigentlich schon immer einen Belakovic lustig gemacht mit seiner Amtsgeheimnisansage?
Ah, nein, noch nicht.
Also für Nicht-Ösis oder Leute, die sich nicht
so Politik interessieren,
ist es voll Mainstream, ja. Also schaut das einfach nach. Es ist eh in ORFAD und so. Auf jeden Fall typisch österreichisches Amtsgeheimnis und Bienensterben. Super Aussage. Und er ist von der ÖVP. Also das ist,
muss man das dazu sagen?
Stimmt. Er schaut, dass man Martin ist nicht da.
Genau, stimmt.
So, anderes Open Data oder mehr oder weniger Open Data. Ich darf nicht zu viel verraten bis jetzt, glaube ich. Lieber nicht. Wir haben ein Gespräch angefangen mit dem Flughafen Wien.
Wir im Sinne von Birtocher?
Wir im Sinne von OpenSignal Austria.
Okay.
Im Speziellen sogar ich. War draußen letzte Woche.
Du bist OpenStreetMap Austria? Ich habe immer gedacht, das ist
Nein. Viele. Ja, wir, aber ich war derjenige, der sich aufgerafft hat, ist einmal da rausgefahren.
Okay. Und was hat der Flughafen gesprochen?
Der Flughafen wäre ziemlich interessiert an OpenStreetMap-Karten, auch für den Eigenbedarf.
Sie wissen nicht, wo ihre Landekisten sind.
Naja.
Jetzt fliegen sie einfach den Lichtern nach, das wird schon passen.
Ich stehe überall drauf, wo was ist.
Jetzt machen sie OpenStreetMap auf
und dann. Naja, es ist halt schon, ja, Karten, sie haben genügend Kartenmaterial und alles ist halt nicht einheitlich, nicht wirklich aktuell schon, aber halt nicht in wirklich gescheiten Formaten. Sie wollen das halt als ein schöner.
Aber das jetzt, wenn man denkt, wie viel die umbauen, das ist vielleicht wirklich nicht aktuell, ne? Die tun ja jedes Jahr irgendwie eine Piste da umbauen oder irgendwas.
Sie müssen da auch neue Pläne machen, das ist sowieso.
Das kostet ja sicher, ne?
Eben, ja, wenn sie ein Tool haben, das OpenStreetMap hat halt die Software dahinter, die ganzen Renderer und
alles. Das heißt, die sind eigentlich sozusagen sehr positiv eingestellt zu euch.
Ja, wobei die haben gemeint, ja, eigentlich kennen sie es noch nicht so lange, aber ich finde es leibend.
Das heißt, irgendwann darfst du vielleicht in diesen Flughafen Tower und von dort.
Ich war am Flugfeld schon, also haben mir das auch schon angeschaut. Das war recht cool.
Sehr cool.
Ja, und jetzt müssen wir halt schauen, welche Daten wir offiziell von ihnen kriegen, die wir verwenden dürfen, weil das mit der Rechtsabteilung so, dass wir die dann offiziell einpflegen dürfen.
Aber so, noch einmal, OpenStreetMap ist ja nicht kommerziell, das heißt, für die ganze Arbeit, die ihr euch da macht, kriegt sie ja kein Geld.
Für die Sachen, die wir öffentlich, nein, aber es gibt Firmen, die eben mit den OpenStreetMap-Daten, zum Beispiel die Geofabrik in Deutschland,
das
sind die, die auch schreiben, ist ja auch viele Bücher über OpenStreetMap, sind ja voll dabei und entwickeln auch Sachen. Die haben Services dafür, dass zum Beispiel spezielle Rendering-Sachen, eine spezielle Karte bauen, die Software dazu, die Beratung, also,
die Schulung. Und dann Dienste aufsetzen auf diesen freien Service. Aber ich meine, die ganzen Freiwilligen, die da jetzt hingehen und diese Geodaten eintragen für OpenStreetMap, die kriegen ja nichts.
Das sind freiwillig, das ist genauso wie Wikipedia.
Ja.
Ist grundsätzlich mal sehr viele Ehrenamtliche.
Weil ich meine jetzt, was müsste der Flughafen Wien zahlen, wenn er jetzt sagt, bitte beauftragen wir eine Firma, die jetzt unseren Flughafen neu vermisst.
Das wird auch, naja, vermessen,
oder,
das sowieso
oder, nicht. Wir oder vermessen einfach nur das, Karten, nicht. Das Kartenmaterial updatet. Ne?
Oder naja, das müssen sie auch wieder selber.
Ich weiß nicht, worauf es da jetzt genau geht, aber vielleicht geht es auch nur darum, um die Software, um das Equipment und das Know-how oder die Software, also Renderer und dergleichen.
Wir haben alles, was halt so fertig ist. Sie würden halt mal uns Daten geben, Datenspenden nehmen wir immer gerne.
Das ist also, wenn es ein Geben und Nehmen ist, wenn sie dafür an die Community auch was herausrücken.
Wir haben noch halt super Karten. Das ist halt die Frage, ob wir Flugfeld ist halt mehr so Ehrgeiz, dass man halt eine super aktuelle und genaue Karte hat.
Auch wenn ich selber noch nicht vorbeifahren werde.
Es darf niemand reinfahren, aber. Aber so grundsätzlich.
Du weißt dann, wo du nicht reinfahren darfst. Ne?
Ja,
also genau. Aber zum Thema, warum man herumläuft und freiwillig Karten mappt, da haben wir vor kurzem Gespräch gehabt, wenn man. Andere gehen raus und spielen Ingress und
ja, und das ist sinnloser.
Wieso läufst du auch herum und mappst halt für OpenStreetMap?
Ja. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht darauf hinausgehen, dass das sinnlos ist, sondern dass das eigentlich eine urwertvolle Dienstleistung ist. Und
okay. Wenn
du das also alles kaufen, müsstest du da länger mal breite Cache.
Ja, das sowieso. Also alles, was darüber hinausgeht.
Sie sollen dem Florian einmal gleich mal den Biertaucher-Podcast finanzieren, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat, einfach so zu zeigen, wie sehr sie das schätzen.
Wir sind eh bereit, auch unter Umständen also Sachen zu spenden und so weiter. Da werden wir schon mal was aushandeln. Aber grundsätzlich für die Daten, die wir öffentlich verwenden dann und öffentlich unter der Open Database License auch veröffentlichen dürfen, sind Daten, die wertvoll für uns sind.
Also befreist du die Daten des
Flughafens? Dann müssen sie das dann eher einen von den Dienstleistern nehmen. Denn die Karte macht dann alles so Special-Zeug.
Wenn du gar nichts siehst, pinkst du immer mal.
Okay, ja.
Also, es ist halt noch sehr am Anfang, gibt nichts Fixes und deswegen will ich da jetzt auch nichts zu sehr im Detail irgendwas sagen, weil noch nichts Fix, noch nicht alles.
Aber es klingt cool und
aber zeigt das.
Also, okay. Super, Florian, dass
es du das machst. Es ist eben sehr viel Interesse anscheinend von solchen Richtungen. Das hat mich eigentlich ziemlich gewundert, dass die relativ wenig Bedenken hatten. Mhm. Also die haben das ziemlich gut auch gesehen, weil im Grunde, man nimmt einen Ausschnitt davon, überprüft den, verwendet den nachher und verwendet nicht die Live-Version, die online ist.
Man andererseits, der Flughafen Wien ist in Google Earth und Google Maps, die Luftaufnahmen sind hochauflösend und hat niemand ein Problem damit, offenbar in Österreich, ist nicht so wie in den USA, wo Flughäfen und Asivos alles aus Angst vor Terror anschlägen. Weil wenn man die Luftaufnahmen löscht, dann weiß der Terrorist nicht, wo er seine Bombe hintragen muss. Also,
ja, aber genau, anscheinend gab es auch auf der Flughafen-Seite selbst irgendwo sogar Pläne.
Also direkt auf der eigenen Homepage.
Haben sie gemeint, weiß nicht, anscheinend, sie haben es auch nicht genau gewusst, ob das wirklich jetzt jeder sieht. Aber es sind keine Geheimnisse, also... Diese ganzen Karten sind keine Geheimnisse von ihnen.
Mhm.
Weil du siehst allein auf den Luftbildern, siehst du die ganzen Rollwege eingezeichnet. Mhm. Also, wie sie heißen, ist jetzt kein Geheimnis.
Mhm.
Mal schauen, was sich da entwickelt. Ja.
Eine Kleinmeldung habe ich noch. Auf Kickstarter gibt es wieder Leute, die ein Retro-Spiel aus den 90ern nachprogrammieren, und zwar Jagged Alliance.
Ah, das ist
ein Taktik-Shooter, wo du eine Söldnertruppe dirigierst, so rundenbasiert und dem befreist du ein Land von einer bösen Diktatorin. Und das, aus Dänemark, glaube ich, ist es ein Team, also mit internationalen Künstlern und das jetzt nachzuprogrammieren, so auf moderne Hardware. Und, ja, haben natürlich von mir sofort wieder Geld
gekriegt. Gibt es eigentlich Panzergeneral noch?
Ja, gibt es noch. Es gibt auch es gibt auch so einen freien Panzergeneral nach Hause. Ja. Oder verwechsel ich das jetzt? Nein, Entschuldigung, es gibt ein Interface, dass du Panzergeneral auf modernen Computern spielen kannst. Du brauchst aber trotzdem noch die Original.
Also die Diskette von damals. Ich kann mich gut erinnern mit der Alexander Eicher im Panzergeneral. Das ist immer super, wenn so linke Pazifisten den Panzergeneral.
Zum Thema Kickstarter.
Ja.
Wir hatten ja auch noch eine Meldung.
Da, genau, da haben wir eine ganz schöne Meldung vom Andreas Zeiser. Hi. Das ist zwar einfach nur Werbung, aber ich würde mich freuen, wenn ihr das erwähnen könntet und euch selbst ansehen, falls ihr es noch nicht kennt. Son of Noah, ein österreichisches Indie-Game, das wirklich erstklassig wirkt, ist auf Kickstarter. Spiel ist schon relativ weit fortgeschritten. Und dann kommt eine recht lange URL, aber einfach Son of Noah suchen auf Kickstarter. Ich habe es ganz kurz angeschaut, es war jetzt nicht mein Strategiespiel-Genre, sondern mehr so Richtung Geschicklichkeit. Bisschen, also ich weiß nicht, ob es einer von euch geguckt hat.
Nein, ich
hab's
noch nicht
geschaut. Okay, aber wir geben das gerne weiter. Einfach mal schauen, ob das was für ein ist. Es ist ein Video dabei und so noch sehr nette Vorstellung, wer da mal mitprogrammiert und so. Mhm. Also sehr, sehr professionell gemacht und ich denke, es wäre auch für den Standort Österreich ganz toll, wenn da jetzt eine Spielefirma schafft, über Kickstarter sich zu finanzieren. Einfach weil das.
Genau. Ja, so gut. Also ich habe das auch als Anlass genommen, mal nachzuschauen, was über meinen ganzen Kickstarter-Sachen gewonnen ist.
Ja.
Ja, es ist nichts fertig, aber wird hoffentlich.
Und Sven hat uns auch noch eine Note gesendet zum Thema Ingress. Leider haben wir keine Ingress-Spieler an Bord momentan.
Das sind da alle.
So ein kleines.
Für mich ein
großes.
Kurzer Getränke-Nachschub war das jetzt. So, Sven hat auf jeden Fall angeregt, dass wir auch das Thema Ingress mal kurz erwähnen. Das ist ja dieses Augmented Reality-Spiel.
Das ist für Leute, die im echten Leben zu wenig zu tun haben.
Ich habe es noch nie gespielt, muss ich sagen. Aber es ist nur für Android, von Google, glaube ich, direkt. Oder?
Ja, diese Exklusivsachen.
Also wie funktioniert das? Da kriegst du vom Handy Befehle, wo du jetzt hingehen sollst. Nein, und dann gehst du irgendwo hin und dann sagt das Handy, du hast jetzt 5 Punkte gekriegt.
Was, soweit ich es verstanden habe, ist, dass die Spielkarte ist, die echte Karte, siehst, du hast nur halt ein bisschen anderes Layout, anders gerendert. Google Maps mit einem anderen Renderer.
Ja, aber auch eine Google.
Und um dich auf der Spielkarte zu bewegen, musst du dich im echten Leben bewegen. Und du hast gewisse Ziele. Genau, die Grundstory ist so, es gibt zwei Fraktionen, die Resistance und die Enlightened. Also die Story dahinter ist,
sicher die dunklen Männer der Versicherungsindustrie dahinter, die wollen, dass die überfetteten Nerds sich mehr bewegen. Und ich vermute, dass ich dann sage, Verschwörung.
Das haben sie schon mit Geocaching machen wollen.
Ah, sie geben nicht auf.
Also es gibt schon eine Story, ich habe das Spiel installiert und
Und was sagt dir das Spiel?
Wenn du es installierst, so. Du denkst zwar, du hast ja nur ein Spiel installiert, aber in Wirklichkeit ist es nur, wir mussten das Spiel tarnen und in Wirklichkeit hast du jetzt gerade die geheime Dinge.
Ja, ja.
Du kippst voll hinein. Also sehr, sehr cool. Von dem ganzen Storytelling sehr gut aufgebaut.
Und wie erkennst du dann andere Spieler?
Ich hab's, wie gesagt, ich bin nicht aus der Wohnung raus. Also,
das ist ein Spielverderber.
Also konnte ich nicht weit testen. Obwohl, ich habe mir kurz überlegt, ob ich die jetzt die Mock-Locations aktiviere und über das SDK, was jetzt mal entwickeln beim Testen.
Also, du nur so tust,
ja, aber ich glaube, das wird mitgeschickt, oder? Das ja. Das ist, glaube ich, ein Fleck, dass er das Fleck erkennen kann.
Aber mit einem gerouteten Gerät kannst du auch GPS.
Also du könntest ja jetzt Leute anstellen, die dein Handy in Wien spazieren tragen. Ne?
Nein, ich bin entwickelt, ich trage es per Software spazieren.
Automatisiert.
Du schnallst es auf eine Taube. Ja.
Genau.
Eine Brieftaube. Aber es geht darum, es wurde quasi eine neue Art von Materie entdeckt, die das Denken beeinflusst. Und zwar sind möglich ganz viele neue Dinge. Und die eine sind total positiv, es kann die Menschheit aus all ihren Leiden erheben und es kann quasi die Menschheit ein neues Level führen, ohne Kriege und so weiter. Und die anderen sind dann in der Gefahr. Die Leiden, die wollen das quasi fördern und die Resistance, die will das irgendwie bekämpfen. Und es geht, glaube ich, im Großen und Ganzen so, es gibt Portale auf der Karte, die sind meistens an Orten, die Sehenswürdigkeiten sind. Okay. Also ich glaube, in Ingress-Spielen ist es auch interessant, wenn man eine Stadt nicht kennt, dann kommt man interessante Orte. Das sind so Sehenswürdigkeiten, wo du hinkommst.
Im Gegensatz zum normalen Touristen im Reiseführer.
Ja, genau.
Aber man schaut sich dann halt diese Sachen an, ja. Das ist brutal.
Hey, der Eiffelturm hat dann Schatten auf mein Handy.
Und die kannst du nämlich, die kann man dann hacken und für deinen, also wenn du es, ich glaube, ein Portal hackt, dann gehört es zu einer Entwicklung.
Ja.
Du siehst dann auch die Farbe.
Und das Hacken geht einfach, dass du dort bist.
Genau, du musst vor Ort sein. Mhm. Das geht und brauchst dann auch so diese Energy, die du sammelst, während du gehst.
Das heißt, irgendwelche Sandler, die nichts zu tun haben und mit ihrem Handy jetzt da auf dem Portal schlafen, sind dann die Urgötter in dem Spiel. Ne?
Die haben nur das eine Portal, du musst mehrere haben, musst dich ja bewegen.
Und wenn du nämlich, Sandler-Armee aufstellen.
Wenn du nämlich ein Dreieck bildest, dann, glaube ich, zählen die Punkte einfach die Flecken.
Die Fläche
die oder die Personen, die du damit einfängst. Also die innerhalb dieser Fläche sich aufhalten. Und das Ganze wird weltweit aufsummiert und so gibt es immer so einen Spielstand, wo die
Assistenz begleitend. Und je fleißiger du sozusagen von Portal zu Portal hastest und das hackst, desto besser.
Kann man sich aussuchen, welcher Partei man.
Ja, ganz am Anfang, man kann es auch nicht mehr wechseln. Du musst dich von Anfang an entscheiden, ob du Resistance oder Enlightened bist. Aber man möge mir verzeihen, weil ich mir Dinge nicht ganz richtig erzählt habe, weil es ist alles, was ich selber nur aus dritter Hand
erfahren. Kannst du andere Spiele irgendwie battlen oder bekämpfen oder so?
Ich glaube nicht.
Außer mit dem Baseballschläger.
Aber es wird sehr angewiesen, dass man sich dort, dass man auch Spieler kennenlernt. Wenn man, man sieht sich auf der Karte und man fällt auf, wenn man länger wo steht. Oder man, in die USA wird man verhaftet. Wenn man länger vor der Polizeistation steht und das Ding zum Beispiel, wenn man keine Kopfhörer benutzt und das Ding sagt so Dinge wie Targets acquired. Also, und dann geht der Polizist vorbei und du stehst gerade vor einer Polizeistation und das Bildschirm schaut so aus, so radarmäßig aus, ein schwarzer Bildschirm und Hacker-Style.
Kommt schon die Homeland Security
Chat-Channel durch. So.
Das ist schon so Klischee, aber das kann kein Hacking-Tool sein.
Es sieht aus wie so ein guten Hacker-Film.
Ja, gut oder schlechten?
Also ein Hollywood-Hacker.
Also ein schlechten.
Also Sven hat ja auch geschrieben, es gibt ein How-to-Play, das habe ich nämlich durchgeblättert, habe ich einen dieser Fakten, die ich jetzt erzählt habe, herausgelesen.
Und da steht, wie man sein Sofa verlässt und
so, ja, genau.
Wasser mitnehmen.
Einen Fuß auf den Boden, Luft holen, zu Atem kommen. Und auch
tweeten, verlasse mein Sofa.
Und auch, dass es in Österreich offenbar, also auch in Wien, auch Meetups gibt, also wo sich Leute treffen im Wrestlepark oder auch anderswo und das halt wirklich gemeinsam draußen machen. Man trifft also
sich und geht raus. Gerade
im Wrestlepark.
Ja,
ich glaube,
nur zum Beispiel.
Ja. Also, wenn man jetzt sozusagen auf einer Straßenbahnhaltestelle steht und alle Leute stirren angestrengt in ihr Handy, anstatt so Kontakt aufzunehmen mit anderen Warten, dann könnte man vermuten, dass das einige von diesen.
Ja, das machen ja alle halt.
Das ist ein Großteil des Facebook-User.
Ach, der wollte gerade sagen. Du hast so ein tolles Ding
gepostet. Die Zombie-Apokalypse.
Was ist das?
So eine ganze Menschenmenge siehst du am Gehsteig gehen und alle starren wie gespannt auf ihren
Zombie.
Ja.
Oder Lemminge.
Ja, wenn die Klippe vorne ist, dann sind es Lemminge.
Ja.
So, ein Nicht-Nerd-Thema.
Danke.
Dankeschön.
Schön, zum Wohl.
Okay. Oh, ich.
Was?
Ich glaube, ich habe nichts.
Du hast nichts bestellt?
Ja, ja schon, aber ob ich Geld habe.
Ja,
das schaffen wir.
Du kannst mir Bitcoin.
Genau. Oder du verkaufst ihm irgendeine Schuld.
Ja, wenn man seinen Schulden reißt.
Die Visiten.
Ja, na dann.
Ja, was anderes, was Behördliches. Ich war heute, habe ich es endlich geschafft, zur AK zu gehen. Zur Arbeiterkammer. Also nicht zur Waffe, zur Arbeiterkammer. Ich habe mir dort einen Termin gegeben, weil ja als Nicht-Selbstständiger ist man ja eh dabei.
Du bist zwangsverpflichtet.
Ja, das bist du sowieso dabei bei der AK. Die machen alles für dich, aber die bringen dir wirklich was.
Und zwar?
Du kannst zum Beispiel gratis, kriegst gratis Rechtsberatung, und also in Steuerrecht und in Arbeitsrecht.
Also sobald du Angestellter bist, ne?
Also brauchst du Steuerrechtsberatung, wenn du Angestellter bist. Wie du deine Arbeitnehmer veranlagen musst.
Nein, wenn du Nebeneinkünfte hast.
Achso.
Das war genau das, warum ich hingegangen bin.
Und die haben
oder wenn du so freie Mitarbeiter irgendwas, dann ist das auch dabei. Ja, braucht man eine Woche oder so, kriegt man einen Termin, geht hin.
Prost,
Ich habe, glaube ich, 5 Minuten gewartet, obwohl sie den Termin irgendwie eine Stunde später eingetragen haben, als sie mir gesagt haben.
Und?
Ja, also ich bin recht zufrieden. Die haben mir das erklärt, welches Formular wie. Das ist ja Bürokratie. 2 Formulare dort, das kann ich noch wegnehmen. Und wenn ich das habe, kriege ich, ist der Gewinn halt niedriger.
Als gelernter Österreicher gut verwaltet gefühlt.
Ja, also ich war echt überrascht, dass man da beraten wird.
Und das haben andere nicht.
Brauchbar, ne? Ist. Naja, die WKO hat es auch.
Okay.
Die WKO wirbt genau mit solchen Sachen. Also wenn man nur selbstständig ist, ein WKO-Mitglied.
Wiener Wirtschaftskammer,
kriegt,
ne?
Genau, kriegt man dasselbe über der Wirtschaftskammer. Ja.
Das heißt, ich kann zu beiden gehen. Ich bin WKO-Mitglied und AK.
Ja, ey. Also ich glaube, ohne WKO-Mitglied kriegst du manche Sachen auch.
Was? Also ich muss jetzt dazu sagen, aus eigener Erfahrung, einer der wenigen Perks, die man hat, dafür, dass man 4-mal im Jahr ca. 600 Euro mindestens Sozialversicherungsabgabe zahlt und davon sind so und so viel Euro Kammerumlage, also meine Zwangsmitgliedschaft für die Wirtschaftskammer, die dann irgendwelche extremen ÖVP-Positionen vertritt, mit meinem Geld. Aber einer der
Perks ist,
dass sie ein Festl macht, ein Sommerfestl.
Ah, das war ich
noch. Ich war jetzt beim Fest der grünen Wirtschaft. Die gibt's auch.
Ja, aber die tust du nicht zwangsbezahlen. Die lebt von deinem Geld. Oder von Spendengeld oder von
Parteigeld. Nein, die leben auch von der Kammer. Die kriegen auch von der Kammer ihr Geld. Wir sind ja gewählt innerhalb der Wirtschaftskammer.
Genau.
Wir sind in der Fraktion. Die grüne Wirtschaft kriegt genauso von der Kammerumlage ihren Anteil. Mhm.
Jo, so, wenn du so siehst, ja.
Also nicht
nur der Wirtschaftsbund.
Ja, das war UBIT, UBIT Sommerfest.
Ah, aber nicht nur zu einem Fest, sondern auch so.
Ja, ich habe mich sogar mal aufstellen lassen.
Auf es gibt ja auch die OSEC, die Open Source Expert Group.
Da bin ich auch dabei.
Verhaftet.
Die tut aber nichts seit einem Jahr.
Ja, die wollten ja jetzt so ein tolles Service mit so Herold für Open Source Ding.
Schon bauen. Länger, ja. Das haben sie erst 3 Jahre umbaut und dann irgendwie.
Ja, wir haben da schon fast was fertig als Konkurrenzprodukt.
Aber auf jeden Fall einer der wenigen Perks ist, du kannst ab und zu dann auf ein gescheites Festl gehen von den Leuten.
Ich finde es so schön, ich habe meine Gewerberechtigung ruhend und muss trotzdem Umlage zahlen. Zu nur die Hälfte, aber.
Also du musst dir aber die.
Fee bei den Festl, du musst halt so viel essen und trinken, dass du deine
so viel. Und du kannst dir einen
Raum. Ich glaube, da musst du 3 Müllsäcke mitnehmen,
mit Plastik voll rein.
Damit du das wieder drin hast, das
geht. Also, die Besprechungsräume kriegst du auch. Die kriegst du einfach so eine Stunde. Ja, genau. Einfach mal als Einzelunternehmen kannst du über 30 dagegen gehen. Kriegst einen Gesprächsraum für. Ja, genau.
Nicht wie in der Hauptstraße, so eine Parallelstraße von.
Welche waren das?
Könnten wir uns.
Operngasse war das.
Operngasse,
ja, genau. Operngasse, und kann man sich an Saal. Genau, da könnten wir mal für einen Podcast.
Ja, das ist ziemlich cool. Du kriegst Kaffee.
Ja.
Hast teilweise Beamer oder großen Fernseher. Also, du zahlst nichts, wenn du Mitglied bist.
Ich muss sagen, ein Hoch der Überbürokratisierung in Österreich. Wir fühlen uns gut verwaltet.
Ja, man muss die Sache halt ausnutzen, wenn man schon zahlt.
Genau.
Das sind zum Beispiel Veranstaltungen sind zum Teil interessant. Und was voriges Jahr, als die Vorratsdatenspeicherung in Kraft trat, oder kurz davor, da gab es die ganzen Vorbereitungsveranstaltungen. Ja, das war ja damals aber auch, also wo gerichtet war es ja damals an die Zielgruppe der Provider, die ja auch alle Mitglieder.
Hast du erzählt im Podcast?
Genau, und dann eher einige Leute, noch andere Podcaster dort. War so ein interessantes Vorhaben. Genau, haben wir ja immer noch Vorratsdatenspeicherung. Hat es ja leider noch nicht viel getan.
Was ich jetzt aber von Linux-Wochen erfahren habe, da es NAT gibt für Mobilfunkbetreiber, die NATen ja so brav, können die da praktisch auch keine Vorratsdaten speichern, weil die haben halt keine IP.
Okay.
Deswegen können sie das irgendwie, die zugewiesene IP mitspeichern, bringt nichts, weil das sind dann genattete.
10 Punkte irgendwas.
Genau, die sind deswegen ausgenommen.
Also, liebe Verbrecher, das ist nur mehr genattete Mobilfunkverbindung.
Ja, 3, 15 Euro Flatrate. Da kann man machen, was man will damit.
Alles klar.
Ich wüsste jetzt, was genattet heißt, dann.
Bitte. Wenn ich sage Network Address Translation, jetzt auch
nicht weiter. Also im Grunde, es gibt ja die echten IP-Adressen.
Also echt sind alle, aber.
Also naja, die öffentlichen.
Die global, wenn sich viele Leute eine öffentliche Adresse teilen oder teilen müssen, weil die Adressenknappheit besteht momentan in IP-Version 4. Und das heißt, alle verwenden nur so private Adressen, die eigentlich nur für den Eingang, also für den internen Gebrauch bestimmt sind. Also am Endgerät, wenn du nachschaust, hast du dann zum Beispiel alle Adressen mit 10 Punkt beginnen.
Ja, oder 192, 168.
Und wenn du damit mit deinem Handy auf eine Webseite surfst, sieht der Webseitenbetreiber nur die eine öffentliche des Mobilfunkbetreibers. Und wenn es 100 Leute verwenden wir dieselbe öffentliche Adresse.
Sieht ja, so, wie wenn es dem
Studenten... Also, er bringt die Vorratsdatenspeicherung nichts, weil man es ja nicht identifizieren.
Genau. Außer sie müssten ja diese Zuordnung
speichern. Ja, aber welche Verbindung, da müssen wir jede einzelne Verbindung, die zurückkommt, genau, das wäre technisch... Ja, das wär viel zu aufwendig auch. Selbst wenn sie müssten, wäre das technisch ein Wahnsinn.
Also zusammengefasst, dasselbe Standpunkt wie vor einem Jahr oder schon vor der Beginn. Wer es vermeiden will, kann es immer und zwar sogar relativ leicht vermeiden und treffen dutzend Leute, die eigentlich nichts zu verbergen haben. Also
genau, weil wenn du kriminelle Energie hast, dann findest du
es dann. Wenn es mal da sind, die Daten, dann wird Interesse geweckt, weil dann möchten halt die Rechteinhaber und was ich was. Und es wurde angekündigt und hat sich alles genauso wirklich erfüllt. Was wurde ja schon von militärischen Geheimdiensten, was ich was, von wegen Urheberrechtsverletzungen, wer nicht schon alle Begehrlichkeiten geäußert hat. Also es hat sich wirklich alles genauso erfüllt,
wie das abgespielt. Sagen die Provider, dass sie da quasi...
Nein, es war ja auch immer wieder in öffentlichen Meldungen,
auch dass wir, sie... Auch wir Bierdocher haben das mehrmals gesagt. Auch,
dass Politiker oder andere Interessensvertreter halt Interesse angemeldet haben, ob man es nicht so anpassen könnte, dass die Daten auch für das verwendet werden könnten. Für das.
Ja, ich glaube, das hat einen Monat nicht einmal gedauert, nachdem sie eingeführt wurde.
Wer wirklich ernsthaft versucht, also das dem entgehen will, der kann es ja auch sehr leicht. Deswegen kann man jetzt sagen...
Ja, besonders bei uns, weil in Italien, habe ich es wieder gemerkt, da wird es schwieriger, weil da kriegt man nicht mal eine Wertkarte. Also wenn man ein Handy will, musst du schon einen Pass hinfaxen. Für die Europython, wo habe ich mir geklickt, so eine SIM-Karte für Italien. Und da steht irgendwie, ja, ich muss eigentlich noch meinen Pass eingescannt hinschicken, dass ich die auch kriegen darf. Weil sie können die nicht kaufen, wenn sie nicht wissen, wem genau sie nachher verwendet.
Wo es ist, kannst du an jeder Straßenecke kaufen.
Kannst du wirklich an der Supermarktkasse, kannst du ja auch
genau
ins Internet kaufen. Ja,
beim Hofer, ne?
Ja, genau.
Ja, dort kannst du nicht mehr ins Internet kaufen.
Musst du auch schon mit deiner Kundenkarte Pass bezahlen. Mit
der Billa-Karte.
Ja, 2%.
Ja, und die, vor allem weil damals ja das einfach für schwere Straftaten,
also ja, zum Auf... Einmal war doch auch so, wenn du von der Lawine verschüttet wirst.
Und das war ein IMSI-Catcher, ja. Also, ja, ja. Dass du irgendwie dich dazwischen hängst und Sachen mithören könntest und orten und alles. Aber ich würde Italienern einfach empfehlen, dass sie nach Tirol rauffahren, dort zu irgendeinem 3-Store gehen, sich eine 3-Karte kaufen, eine Wertkarte.
Weil die geht in Italien genauso.
Die geht in Italien mit 3-Lacom genauso, hast eine Flatrate, wenn du willst, und wirst nicht registriert. Also auch die Italiener haben nicht so schwer...
Das hat für die Neapolitaner ein bisschen einen weiteren Weg gemacht.
Ja, die können sie nicht importieren lassen. Das ist immer ein Service.
Ich werde das... Genau.
Ja, vielleicht liefern die eh ins Ausland.
Hast du das Lastwagen Handykarten?
Ansonsten Marktlücke.
Filiale in Bozen eröffnen.
Die unsichtbare Hand von Adam Smith wird das schon
regeln. Ja, eben. Das wird sich alles regeln, wenn der Bedarf da ist.
Genau.
Ja... Ich habe noch eine letzte Ankündigung.
Eine letzte.
Mehr oder weniger, nachdem das Sven ja letztes Mal die Ohm erwähnt hat.
Die Ohm.
Die Ohm. Die Observe Hack Dings. Modify? Nein.
Modify oder Make?
Make, Make, genau, Make.
Observe Hack, ich glaube Make.
Ja, nur dass dieses, das ist jetzt sehr kritisiert, weil dieses Observe irgendwie in anderen Sinne ausgelegt werden kann, nachdem der Gold-Sponsoren Foxit ist.
Das ist Fox IT.
Die Fox IT.
Das sind die,
ja,
die in nicht China der PDF so Werke betreiben, wo sie die Leute umbringen.
Nein, das ist Foxconn.
Also. nein. Und auch nicht der bekannte PDF-Reader unter Windows.
Genau.
Okay, ja.
Es gibt so viele mit den Namen.
Okay.
Aber die sind halt dafür bekannt, ich habe auch die WikiLeaks-Links reingegeben, die halt dafür bekannt sind, an verschiedene Staaten Interception-Tools zu liefern.
Also um für bessere
Verbindungen zu überwachen. Und das ist ja, deswegen ist das Observe ein bisschen ironisch, oder, ja. Und da hat jetzt auch der CCC Zürich gemeint, dass sie das nicht mit der Hackerethik oder so vereinbaren können. Und sie werden eine Gegenveranstaltung machen, ist geplant zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon einen Ort haben.
Aber vor allem, beim letzten Chaos-Kongress war ja das Thema Not My Department.
Genau.
Wo wir versucht haben, wir, also Hacker oder technisch interessierte Menschen neigen sehr dazu, das Ganze sich sehr da reinzusteigern und Technik gut zu finden. Und die ganze ethische Komponente sollte man nicht vergessen. Also, dass man auch sagt, hey, das ist so nicht in Ordnung. Und wenn du jetzt ein guter Programmierer bist und jetzt angeheuert, dann sag, hey, Überwachungssoftware, da arbeite ich nicht mit. Oder das widerstrebt mir und da sage ich auch einfach Nein dazu. Und dass man quasi auch die ethische Komponente im Vordergrund steht und auch dazu steht. Und dass man es nicht vergisst, dass das wirklich Technologie ist, nicht nur gut, sondern man kann auch ganz viel Böses damit machen. Und wenn Leute, die sich auskennen, sich auch in breiteren Maße irgendwie dafür engagieren. Ich merke, das Bier erschwert mir, sich auszudrücken.
Also du plädoyierst jetzt für Ethik, ja, Ethik bei Technik.
Genau, und die wollten jetzt das nicht einfach so unbeantwortet lassen. Und das kann man, also, hey Leute, schaut hin, wer steht dahinter? Das ist nicht so ein tolles Open Source. Also, okay, natürlich sind vielleicht schöne Vorträge dort und coole Stände, aber bitte schaut auch da auf den Hintergrund. Und genau, was auch interessant war, die Polizei und diverse Dienste haben dort auch Stände oder zumindest Zelte oder Villages.
Die müssen noch Leute rekrutieren, ne?
Das heißt, dort kannst du dich direkt bewerben als toller Softwareentwickler für die
Also, wenn du keinerlei ethische Vorbehalte hast.
Cyberwall, ja. Wenn du gut bist, bekommst du auch einen Orden.
Ah, genau. Cyberwall, da habe ich auch noch was, was ich gehört habe jetzt. Es gab, glaube ich, von den, das war die deutsche Cyberabwehreinheit, irgendwas, haben irgendwie schon schön beworben, weil sie nicht schon seit weiß nicht wie vielen Jahren super toll arbeiten. Gab es einen Artikel, ich weiß nicht mehr in welchem Medium, der das extrem lächerlich drüber gemacht hat, weil sie halt komplett veraltete Rechner haben, teilweise kein Internet, sondern irgendwie internen Simulationen, die sehr gestellt sind, die nichts mit der Realität zu tun haben. Dann haben irgendwie einen Vortrag gemacht, wie sie mit ihren PowerPoint-Folien halt so schön hergezeigt haben, wie sie dann die Leute dann mit Google suchen und die Schwachstellen und dann die Atomwaffen oder die Waffenanlagen von den anderen, dass sie reinhacken und das ausschalten. Und dann irgendein Journalist hat halt gefragt, warum sollte eigentlich ein Staat so blöd sein und seine Waffensysteme einfach komplett ins Internet anhängen, ohne ein getrenntes Netz. Das konnte er dann halt auch nicht beantworten.
Machst du nur eine Shodan-Suche, also diese Schadsoftware-Suche?
Genau. Da? So einfach ist das.
Kernkraftwerk, Atombombe online, und dann brauchst du nur deinen roten Button bewegen. Oder so ähnlich.
Ja, das war...
Was? Liebe Leute, ich übernehme die Rolle von Gregor. Genau. Mal langsam zum Ende.
Ja, ich habe nichts mehr.
Ankündigung, vielleicht nicht für unsere Hörer direkt, aber diese Woche ist die Bitcoin-Konferenz in San Jose.
Ja, wenn noch wer hinfliegen will.
Genau, San Jose, Kalifornien. Mhm. Ich glaube, ab Freitag bis Sonntag. Aber von,
das wird das Steuern-Ticket.
Ich habe nur mitbekommen von... Da ich hier beim Bitcoin-Meeting damals dabei war, der Andreas und der Peter von Bitcoin Austria werden auch dort sein. Mhm. Vor allem, weil auch Andreas Firma für die Arbeit, die ist ja auch ein Hauptsponsor dort.
Ja.
Also Bitcoin, also seine Firma ist auch in dem Geschäft. Und das heißt, wir werden beim nächsten Bitcoin-Update wahrscheinlich einiges Neues aus der Szene dort hören und bin auch schon sehr gespannt darauf.
Mhm. Na, dann hoffe ich, der Gregor schnippelt jetzt da die Bitcoin-Vorschau. Also das Inhaltsverzeichnis dran?
Ja.
Und ein Dings hätte ich noch, glaube ich. Ich habe es auch drauf geschrieben, glaube ich. Don Knut ist am Donnerstag
auf der TU. Falls es jemand noch rechtzeitig hört.
Nur Donnerstag, TU Wien?
Donnerstag 16 Uhr im Zemmerneck-Hörsaal auf der TU Wien.
Und wer ist Don Knut?
Legende.
Legende.
Was? Einfach ihn schon.
Open Source Typ oder?
Nicht so speziell, oder?
Ich weiß leider nicht. Okay. Ich bin mit der Aussendung mitbekommen.
Also Don Knut googeln und schauen, ob man am Donnerstag auf der DOW ist.
Ich hatte es gerade im Kalender drin. Okay. Ja. Bevor wir ganz zerfransen, es hat uns sehr gefreut.
Bis nächstes Mal, hoffentlich wieder mit Gregor.
Genau. Und
Treffpunkt 19:30 Uhr, altes AKH. Bei jedem Wetter.
Alles klar, dann bis dann. Zum nächsten Mal.
Jetzt hoffen wir, das Ding hat er überhaupt aufgenommen. Ne?
Ja,
Akku schon leer.
Ärger peinlich.
Schreibe ich deinen Code? Okay.
CFTC äußert sich zu Bitcoin.
Bill Gates lobt Bitcoin.
Das Wall Street Journal hat keine Ahnung.
Gift ermöglicht Bitcoin-Zahlungen in 50.000 Geschäften.
Humble Bundle akzeptiert Bitcoin.
Khan Academy erklärt Bitcoin.
Die Hash-Leistung explodiert.
Und Vircorex wurde gehackt.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.